Gemeinde. Wir haben uns einmal mehr zusammengefunden in unserer wunderschönen, geschmückten Nostromo. Und diesmal ist hier nichts weihnachtlich geschmückt. Hier ist auch nichts mit Silvester, Ostern. Steht zwar vor der Tür oder beziehungsweise, wenn die Folge rauskommt, vielleicht auch schon dahinter. Keine Ahnung. Aber deshalb sind wir gar nicht hier. Wir sind hier mit Partyhütchen und Tröten, um Geburtstag zu feiern. Denn ja, wir haben Geburtstag und das heißt, heute ist wieder ein bisschen besonders hier. Aber erstmal möchte ich die Geburtstagsrunde kurz vorstellen. Ich begrüße zu meiner linken Seite den lieben Fred. Hallo Fred.
Hallöchen.
Und zu meiner rechten Seite den guten Basti. Hallo Basti.
Hallo lieber Udo.
So, Nostromo-mäßig könnten wir eigentlich sofort ins Gespräch reinschippern, tun wir aber nicht, denn Geburtstag heißt ja meistens auch ein kleines Spielchen zu anfangen und genau das machen wir jetzt. Und meine beiden Mitstreiter hier sind auf dieses Spielchen schon vorbereitet, die wissen also, was kommt. Und alle anderen kennen es auch schon von vielleicht einer anderen Folge vorab, von daher werde ich jetzt gar nicht groß den Erklärbären spielen, sondern einfach reingehen. Lieber Basti, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast oder düstere Legenden?
Ah, scheiße. Jetzt muss ich überlegen. Warte mal, welcher war mit Robert Eagland, England? War das nicht düstere Legenden?
Düstere Legende ist nicht mit dem England, nee. Und also ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, soweit ich weiß auch nicht. Oder ich habe gerade einen Vollaussetzer. Das eine ist Sarah Michelle Gellar. Zum Beispiel?
Nee, der hat wirklich eine kleine Nebenrolle in einem von beiden Filmen.
Ja, da stehe ich jetzt einfach völlig auf dem Schlauch. Hat er wirklich?
Ja, also in einem von beiden spielt er mit. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, wenn du sagst entweder oder, ich könnte jetzt eine Nummer ziehen. Ich sage jetzt einfach den ersten, den du gesagt hast.
Du sagst, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Okay, hast du denn beide Filme gesehen?
Ich hab beide Filme gesehen. Das ist tatsächlich, ich glaube, genauso lange her, wie sie rausgekommen sind auf Videokassette. Mhm. Da habe ich die gesehen und ich kann mich aber vor allen Dingen an, ich glaube, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, erinnern, weil da war doch dieser Typ mit dem Regencape und dem Fleischerhaken.
Oh ja, genau, der ist es.
Und genau, daran kann ich mich erinnern.
Ich habe hier gerade nachgeschaut, du hast völlig recht, düstere Legenden, Robert England als Professor William Wexler, meine Güte, das ist jetzt, der Film ist anscheinend bei mir schon so lange her, dass ich das überhaupt gar nicht mehr präsent hatte. Ich kann mich da vor allen Dingen an Joshua Jackson erinnern und shit, Jared Leto spielt da auch mit, ne? Mhm. Holy moly. Ja. Ja, das war ja schon mal ein sehr solider Einstieg, aber dann mache ich direkt mal mit dir weiter, Fred.
Jetzt bin ich ja gespannt.
Oh ja, das Schweigen der Lämmer oder 7?
Oh, Kacke, 7, aber ganz knapp.
Okay, was verbindest du mit den beiden Filmen? Warum ist es knapp?
Bin ich gerade, weil ich die beide absolut großartig finde und auch schon mehrfach gesehen habe und es sind jetzt ja keine Wohlfühlfilme unbedingt, aber Filme, die ich doch... in 5 bis 10 Jahren Abstand, denke ich, die muss ich nochmal gucken. Ich glaube, es sind auch beide jetzt bei mir wieder nicht so lange her, dass ich sie das letzte Mal gesehen habe und es sind einfach, die schlagen ja auch nicht gleiche Kerbe und das tun sie in einer wunderbar abgefahrenen, überirdischen Qualität. Also das gehören für mich ganz, ganz oben ins Regal, die beiden.
Unterschreibe ich sofort. Die haben beide schon Wahnsinnsniveau, landen bei mir auch regelmäßig im Player. Und also ich wusste gleich, das wird schwer.
Ja, 7 habe ich im Kino gesehen und ich weiß nicht, weil es von Fincher ist und der viele Regen in dem New York und dieser dämonische Kevin Spacey, ich glaube, und morgen, also einfach, also der ist für mich noch poppiger, irgendwie bunter, also irgendwie, ist der. Mit dem verbinde ich einfach noch mehr als mit Schweigen der Lämmer. Ich glaube, beide ganz weit oben.
Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich die Frage nicht beantworten musste. Deshalb kann ich einfach die nächste Mal dem lieben Basti um die Ohren hauen, denn die ist ähnlich schwer, nur mit einer völlig anderen Qualität von Filmen. Lieber Basti, Scream 2 oder Gremlins 2?
Das ist eine gute Frage. Ich sag jetzt einfach mal, obwohl den habe ich nur einmal gesehen, Gremlins 2, weil die Slayer drinne für einen Soundtrack verwenden.
Ah, okay, ist ein verdammt guter Grund.
Ich glaube, da, ja. Da läuft Angel of Death, läuft da, während die da durch dieses Hochhaus da rennen.
Oh, ich glaube, also bei der hätte ich es leicht gehabt, da hätte ich definitiv Scream 2 genannt, einfach nur, weil ich den auch schon viel häufiger gesehen habe. Ich mag Gremlins 2 echt gerne, der hat eine ganz geile Humornote und auch echt irgendwie eine schöne Stimmung, aber Scream 2 ist irgendwie, wenn ich den ersten Scream gucke, was ich oft tue, muss ich eigentlich auch immer den zweiten gucken, der zwar
das
schlechter ist,
Reihe wirklich
aber trotzdem,
aber
Ja, ich verstehe. Gremlins 2. Okay, das nehme ich so und hau dem Fred mal die nächste schwierige Frage um die Ohren. Oh, die ist wirklich nicht einfach. Vielleicht ist sie für dich einfach. Starship Troopers oder Armee der Finsternis?
Oh, Kacke. Also, bei das sind witzige Weise, im Gegensatz zu den meiner Wahl, die ich vorher hatte, zwei Filme, die nicht perfekt sind, aber die ich beide absolut großartig finde. Ich glaube, das ist, also Armee der Finsternis habe ich wesentlich eher gesehen, irgendwie auf einer Videokassette vom Onkel, glaube ich. Es war der erste aus der Trilogie, den ich gesehen habe. Ich habe die anderen erst dann später nachgeholt und ich fand den großartig. Starship Troopers ist aber, da ich ja mehr Sci-Fi als Horror-Fan bin, da müsste ich, glaube ich, würfeln. Ich glaube, Armee der Finsternis, einfach weil es eher ist und weil ich einfach vor allem dann die Serie einfach, die dann später kam, auch so nochmal so abgefeiert habe. Die
Ash vs. Evil Dead, ne? Ja.
Ich glaube, so hieß die, ja.
Oh Gott, ja, die muss ich dringend mal nachholen. Da habe ich irgendwie mal nur so einen ganz kurzen Blick reingeworfen und wollte die immer mal gucken. Gut, dass du mir diesen Hinweis nochmal gibst. Das muss ich irgendwann mal tun.
Voll Laune gemacht. Ist einfach
hat die ein schlüssiges Ende? Ich hatte immer Sorge, dass die nie zu irgendeinem Ende kommt, sondern einfach aus irgendwelchen Produktionsgründen abgesetzt wird.
Das war mir sowas von egal. Also kann ich dir nicht sagen. Das ist nicht das, warum man die Serie guckt.
Okay. Da muss ich mal ein Auge riskieren. Aber ja, die war nicht einfach. Ich hätte, glaube ich, Starship Troopers gewählt, einfach weil, Paul Verhoeven halt, ne? Guter Mann, guter Film, tolle Satire.
Ja.
Basti, die wird nicht einfach, aber ich glaube, das kann ich bei jeder Frage sagen. Ich weiß auch gar nicht, ob du beide Filme gesehen hast. Wir werden sehen. Vielleicht ist die deshalb eigentlich total einfach, weil du nur einen kennst oder gar keinen. Jacob's Ladder oder Flatliners?
Jacob's Ladder natürlich.
Hast du beide gesehen?
Ich habe beide gesehen und Flatliners habe ich tatsächlich auch viel, viel, viel zu früh in meinem Leben gesehen, denn den hatten wir auf Videokassette und da haben wir uns den tatsächlich ein paar Mal angeschaut. Ich glaube, neben dieses, weiblich, ledig, jung, sucht, haben wir den sehr oft und häufig gesehen. Also meine Schwester und ich haben uns einfach die Videokassette gekrallt. Und
totale Wohlfühlfilm für die Familie, ja.
Genau. und haben uns den dann nach der Schule kurz reingeschaut. Aber Jacob's Ladder habe ich tatsächlich erst so vor 5, 6 Jahren entdeckt und hatte mir ein tolles Mediabook auch gekauft. Und der Film hat mich komplett umgehauen. Und ich dachte mir so, meine Güte, wie kann denn dieser Film komplett an mir vorbeigehen? Ich kannte immer so ein paar Bilder, aber nee, Jacob's Ladder, ganz fantastischer Film.
Ich habe ihn immer nicht gesehen. Ich kenne auch noch die Titel, da muss ich auch noch nachholen.
Flatliners wurde uns tatsächlich im Religionsunterricht vorgesetzt. Da bin ich heute noch drüber schockiert. Ist tatsächlich so, um philosophische Fragen aufzuwerfen.
Interessant.
Ja, fand ich damals auch. Interessante Wahl. Hat mich leicht verstört, aber gut. Fred. Oh, da weiß ich, glaube ich, was du wählen wirst. Ich bin trotzdem gespannt. Basic Instinct oder Fight Club?
Sehr viel David Fincher heute.
Aha.
Ja. Oh, Kacke. Ich mag auch beide. Ich glaube, ich würde eher Fight Club wählen. Hast du das gedacht?
Ich hatte die Vermutung. Ich hatte die Vermutung. Auf den hätte ich getippt, ja. Aber es ist natürlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, weil ich auch weiß, dass du Basic Instinct sehr gern magst.
Ja, das sind schon. Ja, das ist auch einfach wegen David Fincher ein bisschen düsterer einfach noch und perfekter als Basic Instinct. Aber Basic Instinct ist ja auch sehr großartig.
Auch schon ziemlich perfekt das Ganze. Aber da haben wir ja schon mal ausführlich drüber gesprochen. Deshalb schwenke ich den Spot wieder auf dich, Basti. Oh, jetzt kommen hier zwei zwei gruselige Gestalten um die Ecke. Basti, The Crow oder Edward mit den Scherenhänden?
The Crow natürlich.
Ja, es war mir fast klar. Dann erzähl mal.
Na, Alex Proyas, ich mag den seinen visuellen Stil, aber voll. Den The Crow haben wir auch in der Familie, auch ne, sehr früh halt in den 90ern. Ich glaube 96 oder so hatte der die Filmpremiere auf RTL im Nachtprogramm. Und den haben wir aufgenommen und den haben wir wirklich zu dritt. Meine Mutter, meine Schwester und ich haben uns den häufiger angeschaut, da meine Mutter ja natürlich uns ja auch mit zu Gothic-Veranstaltung damals schon mitgenommen hat. WF Gothic trifft hier in der Leipziger Stadt. Ne? Und da guckt man natürlich auch entsprechend so eine Filme. Und das ist ja der... Ich sage es ungern, aber der Kultfilm auch in dieser schwarzen Szene gewesen und der lief bei uns sehr häufig und sehr viel. Ich hatte den vor 2 Jahren mit meiner Partnerin mal geschaut, weil sie kannte ihn noch gar nicht und das ist wirklich eine absolut klebrige, schmalzige Soße, aber trotzdem wunderschön anzusehen, also tolle Miniatursets, toller Score, ich mag die ganzen Schauspieler, also das ist schon ein cooler Film. Und Edward mit den Scherenhänden ist so ein Tim Burton-Film, den habe ich in der Jugend oder in der Kindheit vor allen Dingen gesehen. Und dann habe ich ihn auch nicht mehr wieder gesehen, weil ich fand den, der hat mir nie was wirklich gegeben. Das war nicht so wirklich meins, hat mich nicht abgeholt. Kann ich aber verstehen, wenn jetzt irgendeiner von euch sagen würde, bist du irre? Doch lieber den. The Crow.
Also ich muss sagen, The Crow habe ich halt nur, ich glaube, 2-mal gesehen. Und ich hatte damals, ich habe den nicht gesehen, als der rauskam, sondern eine Weile später. Ich kannte viel mehr über die Mythen, die sich rankten, die Schulhofgespräche und so weiter. Und der Film, als ich ihn dann etwas später gesehen habe, ich hatte damals irgendwie den Eindruck, dass zu dem Zeitpunkt, wo ich ihn gesehen habe, wirkte er mir schon von der Zeit eingeholt. Ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Ich hatte den Eindruck, der ist da schon nicht so gut gealtert. Ich bin mal gespannt, wenn ich den irgendwann heute nochmal sehe, ob mir das dann anders geht. Aber damals hat er mich nicht so gekriegt, weil, glaube ich, die Schulhofgespräche und Mythen so viel größer waren, als der Film dann für mich war. Und das hat es mir, glaube ich, so ein bisschen versaut. Aber ich mag auch tatsächlich Edward mit den Scherenhänden nicht so wahnsinnig gerne, was vielleicht doch daran liegt, dass ich den nur einmal gesehen habe und der so lange her ist, dass ich auch einfach nicht mehr so viel davon weiß. Ich weiß, damals hat er mich nicht so gepackt. Vielleicht hätte der mich einfach zu einer späteren Zeit mehr gepackt.
Das ist witzig. Ich schließe mich da genau an. Also ich habe beide auch nicht oft gesehen und viel später, als der Hype war, und war dann von beiden mehr so, ach ja, interessant.
Ja, keine tiefen Spuren hinterlassen. Von daher, schön, Basti, ich werde mir auch das nochmal notieren, The Crow nochmal nachholen. Vielleicht kriegt er mich heute mehr, so mit meinen heutigen Sehgewohnheiten, Interessen und Stimmung und so.
Mal und gucken. Es macht tatsächlich mehr Spaß, wenn man sich den Film anschaut, unter diesem Gedanken, dass das wirklich eine sehr, sehr gute Comic-Verfilmung ist. Also wirklich eine schöne Comic-Verfilmung, wo man sich richtig vorstellen kann, okay, das hat auch gerade so ein Comic-Feeling. Und unter diesem Aspekt macht es gleich mal noch ein bisschen mehr Spaß, finde ich zumindest.
Akzeptiert. Okay.
Bei mir ist witzigerweise von Alex Proyas. Einer der Filme, die ich sehr mag, über alle Filme hinweg, den ich wirklich sehr mag, ist Dark City.
Ja, super. Den müssen wir unbedingt besprechen.
Der steht seit Jahren auf meiner Wunschliste für den Podcast. Also das weißt du nicht, wisst ihr nicht, aber der steht auf meiner internen Liste, dass ich den gern mit euch besprechen wollte. Den habe ich auch schon oft gesehen. Den finde ich so großartig.
Okay. Fred. Dass, ja, bitte. Wenn wir bei großartig sind, die sind beide großartig und ich bin mir sicher, du magst sie beide und ich bin gespannt, welchen du wählst. Wähle schnell, wähle weise. Matrix oder Terminator 2?
Ja, also wie kann man die nicht mögen, beide? schnell wählen geht gar nicht. Verdammt, Terminator 2.
Verstehe ich.
Verstehe ich auch.
Aber auch, es ist hart. Aber ich glaube, es ist einfach, weil Terminator 2 ist auf die Fresse, der ist gut und auf die Fresse, und Matrix, da ist schon das Verschwurbelte, was sich verläuft in den zweiten und dritten Teil, ist im ersten Teil, auch wenn der eigentlich in sich super ist, ist da schon angelegt. Der ist In Minimal ist der erste Teil auch schon drüber und die, ich glaube, der zweite und der dritte Teil, die schwingt da immer noch mit und Terminator 2 ist einfach so ein geiler, eigentlich noch ein geiler 80er, 90er One-Man-Army-Film, großartig.
Mhm. Ja. Ja, der ist halt einfach auch perfekt, ne? Perfekt und rund und gibt's irgendwie nichts.
Beide haben mich sehr geprägt, auf jeden Fall, oder sehr geflasht auch, also keine einfache Entscheidung.
Bei Terminator 2, da bin ich damals in den 90ern mit meiner Schrankwand eingezogen in den Film und habe es mir da heimlich und wohl gemacht. Also ich kann das nachvollziehen, ja.
Ist halt auch der Orni. Was soll ich sagen? Ich hätte ihn auch gewählt, tatsächlich. Ganz genau so. Basti, bei den nächsten beiden wüsste ich auch ganz genau, was ich da wähle. Ich bin gespannt, ob es dir genauso geht. Blair Witch Project oder Sixth Sense?
The Sixth Sense.
Wow, den hätte ich nicht gewählt. Warum hast du ihn gewählt?
Ganz einfach, ich gehöre zu den wenigen Menschen, die The Blair Witch Project immer noch nicht gesehen haben.
Wow.
Ich bin damals nämlich diesem ganzen Hype ich bin irgendwie drumherum gekommen. Ich habe tatsächlich den zweiten Teil gesehen, aber nicht den ersten. Genau. Und ich glaube sogar diesen komischen dritten Teil, der dann irgendwie 2010 und 2011 gedreht worden ist, irgendwie.
Oh, das ist ja furchtbar, mich gruselt's gerade, ja.
Genau, und ich habe aber tatsächlich wirklich echt einen Sweet Spot für den einen oder anderen Shyamalan-Film. Und der Sixth Sense, der triggert mich da auf vielen Ebenen wirklich echt hart. Also gerade auch beim Drehbuch und auch beim Casting, da haben die ein paar coole Entscheidungen getroffen. Und der hat irgendwie, ich mag die Melancholie in diesen Shyamalan-Film, also zumindest bis zu einer bestimmten Zeit sehr, 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 sehr gerne. Ja. Und deswegen fantastischer Film, fantastischer Score, mag ich sehr. Also gerade was der so, The Sixth Sense, dann war es, wie heißt der, den sie damals so verrissen hatten,
The Village.
Ja. Genau, und Unbreakable. Also die drei sind wirklich so ganz dicke Speerspitze für mich, finde ich, für Shyamalan-Filme.
Sehe ich auch so.
Hatte ich mit allen dreien echte Probleme damals. Deshalb war hier die Wahl so einfach, weil Blair Witch Project, finde ich, der ist super gealtert, der funktioniert heute noch hervorragend und der hat halt einfach, also man merkt einfach, der war da der Ursprung von so vielem und das hat der verdammt gut gemacht und das kann man heute auch noch erkennen. Also wenn du den tatsächlich noch nicht gesehen hast, guck ihn mal, war also der zweite ist kein Maßstab, weil der zweite einfach was komplett anderes ist und zwar richtig miserabel komplett anders. Also auf eine trashige Note kann der unterhalten, klar, aber der hat halt mit dem ersten eigentlich formal erstmal genau gar nichts zu tun. So, da liegt eine riesengroße Welt dazwischen. Das muss man sagen, wie es ist. Sixth Sense war ich, glaube ich, ein bisschen desillusioniert im Kino, weil ich diesen Twist, der da drin ist. Ich weiß, es geht nicht nur um den Twist und so, ne? Aber als ich da im Kino war, dachte ich die ganze Zeit, was habt ihr denn alle? Durchschaut ihr es nicht? Ich habe es durchschaut und fand es deshalb nicht spannend an der Stelle. Und ich weiß nicht, das geht mir, glaube ich, auch heute noch so, dass ich den Film gut finde und gut gemacht finde. Und ich mag auch spätere Shyamalan-Filme total gerne. Aber jetzt in diesem speziellen Fall hat es mich, glaube ich, aufgrund der Tatsache, dass ich das Drehbuch durchschaut habe, hat es mich irgendwie gelangweilt damals, als ich drin saß.
Aber deswegen gucke ich den Film ja nicht jedes Mal wieder an. Also ich gucke den mir ja gerne auch wieder an und es hat ja nichts mit dem Twist zu tun.
Nee,
ich fand
das
ja
stimmt.
Vor allen Dingen auch dieses Geheimnis mit diesem Mädchen, was da vergiftet wird, so Stück für Stück. Das war ja auch sowas ganz super Spannendes und das ist so ein, wo du mitfieberst und findet er das jetzt raus und so. Also das sind ganz viele andere Spannungsmomente drin und vor allen Dingen auch diese Familiengeschichte eben halt Mutter, Sohn. Also das macht ja auch mit mir was. Also da spricht der Film irgendwie ganz klar zu mir und da sehe ich auch die Probleme, die Shyamalan wahrscheinlich selber mit seinen Eltern hatte, zumindest laut seinen eigenen Aussagen, sehe ich da drin auch wieder und das gibt dem nochmal gleich so einen doppelten Layer. Finde ich fantastisch. Ja,
ich das an. Ich glaube das sofort. Ich glaube, in den 90ern war ich halt noch jung und sehr beeinflussbar von diesen Hypes, weil die Hypes halt nicht aus irgendeinem Instagram auf mich eingetrommelt sind, sondern halt wirklich von vielen, vielen Gesprächen irgendwie zwischen Schulhof und Kneipe und wo auch immer diese Gespräche geführt wurden. Ne? Und ich glaube, da hatte ich einfach irgendwie so eine gewisse Erwartungshaltung, die dann eben gescheitert ist im Kino. Und ich habe ihn tatsächlich genau nur dieses eine Mal im Kino gesehen. Und das ist halt einfach Jahrzehnte her. Dementsprechend, vielleicht würde ich den heute auch besser finden. Keine Ahnung. Fred, das wird jetzt total einfach. Independence Day oder Men in Black?
Das soll einfach sein? Ich habe beide im Kino gesehen, ich habe beide geliebt, ich verbinde so viel mit beiden Filmen. Ich glaube, also Men in Black ist schon noch der bessere Film, den ich mehr mag. Aber es ist nicht, das ist auch sehr gemein. Das hast du echt gut rausgesucht, alles. Es ist wirklich gemein.
Danke, es freut mich, Basti, jetzt.
Ich liebe auch Independence Day. Also es ist einfach, so schrottig der irgendwie ist, so geil ist der gleichzeitig.
Der hat halt echt eine Trash-Note.
Doch, Men in Black ist irgendwie der geilere Wurf insgesamt, aber
okay. Basti, hättest du das genauso bewertet?
Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich Independence Day genommen. Ich habe damals auch beide im Kino gesehen. Und Men in Black ist ja wahrscheinlich so also wenn du jemanden die 90er erklären müsstest anhand von einem Film, dann müsste ich Men in Black zeigen. Also das wäre so. Und Independence Day, den habe ich auch wirklich so oft auf Video gesehen. Und ich habe da auch einen Sweet Spot, weil wie dieser Amerikaner da eigentlich so ganz platt darstellt und wie sich am Ende jetzt auch rausstellen soll, die auch wirklich sind, wie dieses Militär aufgebaut ist und alles so heroisch und noch ein paar Flaggen und dann ein paar Zigarren rauchen und der Film ist so scheiße an so vielen Stellen und der macht trotzdem viel Spaß. Also es ist wahnsinnig unterhaltsam. Also ja, doch irgendwie.
Verstehe ich. Verstehe ich. Nee, kann ich mitgehen. Ich möchte da gar. Ich glaube, damals hätte ich Men in Black gewählt. Heute muss ich ganz klar Independence Day wählen, weil ich glaube, Men in Black ist für mich, der Humor zündet bei mir heute nicht mehr so, wie er früher gezündet hat. Und das ist dann bei dem Film einfach ein Problem. Da kriegt mich Independence Day auf dieser ultra hochbezahlten, trashigen Note einfach ein kleines bisschen mehr. Aber es ist schwierig. Ich weiß nicht, ob das nächste schwierig ist. Basti, The Relic oder The Faculty? Oder Faculty? Wie wird's ausgesprochen?
The Faculty.
Dankeschön.
Ganz klar, du meinst ja das Relikt.
Relikt, ja. Peter Hyams.
Genau. Mhm. Ja, auf jeden Fall, Mann. Den muss ich wählen. Den habe ich auch sehr oft und sehr viel gesehen. Der ist streckenweise wirklich super gory und richtig gruselig. Ich mochte damals diese Stimmung. Ich finde ja Peter Hyams tatsächlich cool als Kameramann und Regisseur in Personalunion. Seine Casting-Entscheidungen in dem Film sind eigentlich ganz cool. Das Monster war irgendwie ganz cool, vor allem wenn das dann zum Schluss dann so brennt. Also das hat mir alles ganz gut gefallen. Und The Faculty habe ich, glaube ich, 2-3 Mal in meinem Leben gesehen. Gehört definitiv mit zu einem der besseren Rodriguez-Filme, aber ist nicht so 100% my cup of tea. Deswegen ist es auf jeden Fall Relic.
Das kann ich komplett nachvollziehen. Wäre es bei mir definitiv auch, alleine schon wegen dieser Indiana Jones stimmungsartigen Einstiegssequenz. Alter Schwede, wirklich, wirklich gut. Fred, du hast auch beide gesehen, oder?
Faculty viel später irgendwie, kann ich mich auch kaum erinnern. Und das Relikt habe ich auch im Kino gesehen. Da waren wir auf Klassenfahrt und da gibt es ja diese Klo-Szene. Und ich weiß noch, wie ich danach dann im Kino aufs Klo bin. Und das war irgendwie auch so ein Klo, wo so ein ewig langer Schlauch war. Und das direkt nach dem Film sich sehr gut angefühlt hat. Da habe ich direkt nochmal ein bisschen Adrenalin gehabt beim Pinkeln. Ja. Das Relikt wäre auch meine Wahl gewesen. Habe ich mehr Verbindung zu.
Ja. Kann ich völlig nachvollziehen. Jetzt kommen wir zum Cyberquatsch. Wenn man in diesen Richtungen hier unterwegs ist, wie wir hier unterwegs sind, nämlich tief in den 90ern, muss man auch den Cyberquatsch mit reinnehmen. Ich bin gespannt, ob du beide gesehen hast, Fred. Ansonsten werde ich beim zweiten Film ausweichen. Aber wir gucken mal. Das Netz oder Hackers?
Ich habe beide gesehen.
Yes.
Und ich glaube, ich fand beide nur so mäßig irgendwie. Also Cyberquatsch trifft es. Ist bei mir bei beiden nichts hängen geblieben. Ich glaube, beim Netz klingelt bei mir mehr. Und ich würde jetzt sagen, ich würfle und sage das Netz. Und
krass.
Und du, Hackers, war das mit Sarah Dingsdarmuster, Sandra Bullock?
Sandra Bullock ist das Netz und Hackers ist zum Beispiel mit Angelina Jolie.
Ah, Dann habe ich auf jeden Fall das Netz habe ich gesehen und müsste ich deswegen wählen. Hackers bestimmt auch, aber ich kann mich echt gerade nicht an Hackers erinnern.
Also ich würde nämlich sagen, wenn ich jemandem einen Film zeige, der für mich ganz persönlich die 90er so richtig hardcore zusammenfasst, um das, was Basti gesagt hat, aufzugreifen, würde ich jedes Mal zu Hackers wählen, wo irgendwie Johnny Lee Miller, Angelina Jolie, Matthew Lillard und diverse andere einfach vollkommen am Kabel drehen. Oh, und der gute Fisher Stevens als Gegenspieler und so. Also das Ding ist so krass 90er. Viel krasser geht's gar nicht. Deshalb würde ich den auch jederzeit wählen, obwohl ich das Netz auch wirklich liebe und auch oft gesehen habe. Aber Hackers ist so ein Ding, boah, wenn ich Bock habe auf wirklich die Essenz der 90er, so richtig im Reagenzglas rausgesprudelt, dann haue ich Hackers rein und lass mich davon umblasen. Was nicht unbedingt heißt, dass der für jeden gut sein wird, aber das ist halt echt Cyberquatsch at its best. Und der hat ein Tempo und diese Mucke. Und dann, der ganze Film ist einfach kompletter Irrsinn.
Ja, vielleicht muss ich nochmal schauen. Also Hackers habe ich gesehen. Ich gucke gerade, wann kann ich hier suchen? Shit, kann ich gerade nicht, steht gerade nicht da, wann ich den
bewertet habe. Wann der rauskam oder wann du den gesehen hast?
Nee, wann ich den gesehen habe, also wann ich den bewertet habe. Mhm. Aber der schien mir gefallen zu haben. Ich habe beide, glaube ich, nur einmal gesehen.
Mhm. Ja, da solltest du vielleicht
nochmal beide noch direkt, an. Landen beide direkt nochmal in der
Ui, wir gehen in die finalen zwei Fragen, also quasi Abschlussrunde. Ach du heiliger Bimmer. Basti, Sleepy Hollow oder Twin Peaks Fire Walk With Me?
Das ist einfach, weil ich habe Twin Peaks leider noch nicht gesehen, weil ich die Serie nicht abgeschlossen habe. Ich wollte erst die Serie zu Ende schauen und dann mir noch die Filme noch. Also ich wollte die Chronologie einhalten. Und ich mag aber, weil wir jetzt ja wieder bei Tim Burton sind, ich mag aber tatsächlich diesen Sleepy Hollow wirklich sehr, sehr, sehr gerne. Ich hatte, den haue ich bestimmt alle zwei Jahre, haue ich den in den Player rein, weil der guckt sich schön weg. Ich liebe dieses Studio-Feeling, diese tollen Sets, die Beleuchtung, diesen Bleach Bypass-Look. Ich mag den kompletten Cast. Ich mag den Humor da drin. Also das ist wirklich so ein richtiger, gute Laune-Film. Einer mit der besten Tim Burton-Filme, wie ich finde. Also in der Top 5 Tim Burton ist der definitiv mit drin bei mir. Und wirklich, ich schaue den wirklich wahnsinnig gerne. Und ganz toll, ganz fantastisch.
Bei mir ist der tatsächlich Platz 2 bei Tim Burton, muss ich sagen. Den gucke ich so gerne. Ich finde auch diesen Krimi-Plot, der da drin ist, auch so dermaßen gut. Und das Geniale an dem Film ist, dass mich dieser Krimi-Plot auch jedes Mal wieder bekommt. Also nicht, weil ich nicht weiß, was passiert, aber ich finde einfach, wie das aufgezogen ist und dieses Tempo und die Art, wie er da ermittelt und das Ganze. Also das ist auch was Johnny Depp-Filme angeht, ganz, ganz, ganz oben. Also fantastisch. Fred, hast du denn Fire Walk With Me gesehen, den Twin Peaks?
Nee, ich glaube auch nicht. Ich habe nur die erste Staffel Twin Peaks gesehen und noch zu Zeiten, wo das alles nicht ganz so einfach verfügbar war und ich war nicht so ein Videothekengänger, sage ich mal. Und dann hat mich das irgendwie verlassen, das Interesse dran, irgendwann, als es verfügbar war.
Die zweite Staffel, die haut einem da einfach rein. Das ist da ist so ein absolutes Tief in der zweiten Staffel, nachdem die Produktionsfirma da den Druck ausgeübt hat, dass die dieses Mysterium auflösen müssen und wo David Lynch auch Interesse verloren hatte, ist er erst ganz am Ende dann wieder zurückgekehrt. Das wird am Ende nochmal besser, aber es gibt halt wirklich so ein Loch, wo man denkt, ey, warum gucke ich das denn jetzt gerade? Und dann wird es halt irgendwann nochmal besser und dann gibt es danach natürlich das großartige Twin Peaks The Return, was wirklich so ein Highlight im Schaffen von David Lynch nochmal ist, wo er nochmal alles irgendwie reingehauen hat, was ihn irgendwie auszeichnet, ausmacht und also das ist nochmal Wahnsinn. Aber kann ich verstehen. Den Film möchte ich euch trotzdem ans Herz legen. Der hat nochmal so eine sehr eigene Note. So. Der hat seine Daseinsberechtigung auf seine ganz eigene Art und Weise. Und der ist halt auch wirklich so richtig David Lynch mit allem drum und dran. Die alles entscheidende Frage, Fred, die darfst du beantworten. Ist Twister oder Jurassic Park?
Ich denke, du würdest Twister nehmen. Ich glaube, ich nehme, wir hatten ja Twister nur letztens gesehen und eigentlich ist der schon schön. Aber für mich ist Jurassic Park einfach der prägendere Film. Der Ja, also für alle Menschen wahrscheinlich insgesamt, kulturhistorisch, der da viel gemacht hat. Aber
Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.
Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, stimmt, diese unzähligen Twister-Spielzeugfiguren, die immer noch in den Regalen stehen.
Ja, immer wenn hier alles leer ist und mein Sohn gerade nicht da ist, dann spiele ich ja immer heimlich Wirbelstürme in der Bude nach.
Ja, also es, der Film auch mit dem, also vor allem auch dadurch, das, was der CGI-mäßig gebracht hat und da eben das Interesse bei mir zu der Zeit ja auch genau an sowas aufkam, ja, der hat mich einfach geflasht.
Kann ich verstehen. Basti, hättest du genauso entschieden?
Jurassic Park, na klar. Ich war okay. Dino-Kind, absolutes Dino-Kind. Mhm. Und ich bin zweimal ins Kino, ich habe die bekniet damals ins Kino zu gehen, ich war ja 9, als der da rauskam. Und wir sind im Kino gewesen und dann kam ja schon ein paar Jahre später, kam ja schon Vergessene Welt, da war ich auch 3-mal im Kino, bin ich alleine ins Kino gefahren, das weiß ich noch. Also ganz, ganz, ganz dickes Ding, Jurassic Park damals. Mhm.
Okay. Okay, ja, dann stehe ich wohl alleine da, weil da hätte ich tatsächlich ganz klar und eindeutig den Twister gewählt, weil mich dann diese Katastrophenfilmwelle mehr gekriegt hat als dieser Dino-Film. Das war mir damals, als ich den gesehen habe, zu sehr familienmäßig. Da war ich irgendwie anders unterwegs, da hatte ich Bock auf andere Dinge. Das heißt nicht, dass Jurassic Park mich da nicht irgendwie beeindruckt und gekriegt hat, aber ich glaube nicht so wie ganz viele andere Menschen, wie zum Beispiel euch. Ja, ihr habt schon gemerkt, im Einstiegsspiel, heute wird es hier richtig 90er. Unser Film, den wir später besprechen, der ist auch so richtig 90er. Aber ich mag auch ganz gern noch ein kleines bisschen über die 90er sprechen, wo wir schon so viele schöne Filme aus diesem Jahrzehnt und doch teilweise weniger schöne Filme, aber größtenteils schöne Filme hier jetzt gerade erwähnt haben. Fred, was macht für dich die 90er so aus? Wie haben dich die 90er als Filmjahrzehnt geprägt, beeindruckt, begeistert? Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen.
Für mich die prägende Filmzeit schlechthin, denn das war die Zeit, wo, also ich bin ja ein DDR-Kind und war die ersten 10 Jahre meines Lebens auf DDR-Fernsehen und heimliches Westfernsehen gucken und vor allem auch Fernsehen gucken eingeengt und war da natürlich auch schon Filmfan, aber was da so lief und kam, war alles ein bisschen älter. Und wie gesagt, die Auswahl etwas geringer. Und dann mit genau den 90ern kam die Wende und es kam das Privatfernsehen, es kam die Videorekorder und das alles kam mit einmal. Und natürlich genau in dem Alter, in dem ich dann selber auch noch immer mehr ins Kino gegangen bin, gegen Mitte, Ende der 90er und intensiv verfolgt habe, was gerade aktuell im Kino kam. Und entsprechend habe ich da alles aufgesogen und das hat dann mit den Nuller und jetzt gerade in den 10er Jahren immer mehr abgenommen, aber gerade in den 90ern gefühlt, kenne ich, würde ich behaupten, ich habe von jedem Film, der da rauskam, zumindest schon mal gehört. Mhm. Und sehr viele, also alles, was Hollywood-mäßig und ganz groß beworben wurde, bestimmt auch gesehen oder dann nachgeholt mit der Zeit. Ja, und es sind dann, du hast eigentlich eine super Auswahl schon mit den Fragen bei Basti und mir gebracht. Das sind echt so viele Filme, die auch tiefe Spuren hinterlassen haben. Also gerade die Fincher-Filme, was da ist, aber auch diese One-Man-Army-Filme, die noch diesen 80er-Jahre One-Liner-Humor haben und aber mit auf einmal noch eine krassere, also mit Bildeffekten, die auf einmal nicht mehr praktisch waren, wo man dann, sondern mit Computer so, dass das alles reinkam und da auch das Computerzeitalter miterlebt habe von Atari 2600 Spielkonsole, C64, PC und wo man in diesen 3-Pixel-Wundern schon ganze Welten entdecken konnte. Jetzt nicht mehr, aber damals hat man sich gefreut, wenn es auf einmal eine VGA-Auflösung war und mich hat einfach da alles geflasht, aber natürlich vor allem, was Richtung Krimi-Thriller, Abenteuer, Action war, was so ist. Das war meine Welt damals, habe ich alles aufgesogen. Ja, und dann später natürlich, Mitte, zweite Hälfte der 90er, dann kam Pulp Fiction und also die Tarantino-Sachen, Rodriguez und dann auch so Sachen, die ein bisschen tiefer gehen dazu. Aber es waren eigentlich die Hochglanz-Hollywood-Produktionen, die ich verschluckt habe. Verschlungen. Ja, genau.
Asti, magst du uns bei dir mal ein bisschen reinnehmen und vor allem auch vielleicht in die Aspekte mit aus filmischer Sicht, was hat für dich die 90er ausgemacht, also was wie Filme gemacht wurden, was da so passiert ist?
Also Fred hat es schon gesagt, und ist aber auch schon mehrfach im Podcast gesagt, ne, diese Videothekenwelle, die da in den 90ern hier rüber geschwappt ist. Für mich sind die 90er in erster Linie eigentlich die 80er, denn ich habe in den 90ern die 80er vor allen Dingen ganz viel nachgeholt. Im Fernsehen, Videokassetten und sowas halt. Also die Filme, die wir gesehen haben, waren eigentlich alle schon ein bisschen älter. Und das, was so in den 90ern kam, das spielte sich zum Großteil im Kino ab. Da kann ich mich auch an viele Sachen erinnern. Und da steht bei mir riesengroß auf der Liste drauf, Mission Impossible. Ich bin damals dreimal ins Kino gegangen, alleine ins Kino gegangen. Also 96 war das, also ich war damals wirklich ziemlich genau 12 und habe mir diesen Dede Palmer-Film reingezogen, weil ich den halt ganz fantastisch finde. Das ist wirklich so ein Erlebnis, was ich mit den 90ern verbinde, diesen Film. Mhm. Und der passt halt auch wunderbar an diese Zeit rein, also... und dann gibt es noch zwei Filme, von denen ihr wahrscheinlich nicht gedacht hättet, dass ich sie alle beide nenne, aber die auch so diese 90er so für mich transportieren. Ich habe die damals wahnsinnig gerne geschaut und ich habe die tatsächlich auch das letzte Mal alle irgendwie in den 90ern gesehen. Das ist zum einen Bad Boys und das andere ist The Rock. Das sind so diese klassischen Jerry Bruckheimer Filme, die dieses 90er-Gefühl, ne, wir hatten es gerade schon bei Independence Day, ne, wir haben hier ein paar US-amerikanische Flaggen, wir haben viele Zeitlupensequenzen, schnelle Autos, Action und markige Sprüche und das ein bisschen fortgeführt aus den 80ern. Das hat mir damals gefallen. Ich weiß nicht, ob das heute bei mir noch so gut funktioniert. Kann ich schlecht was dazu sagen. Die anderen Sachen hattest du tatsächlich schon mit gehabt, Jurassic Park und Terminator 2, das würde mir jetzt einfallen. Aber was, wie ich finde, die 90er für mich komplett ausmacht, wo ich wirklich sagen kann, das hat mich sozialisiert, das hat mich, hat mir meinen Humor weitergebracht, das hat mir vor allen Dingen Medienkompetenz auch noch mit auf den Weg gegeben, sind die Simpsons. Das kann ich wirklich sagen. Also die Simpsons sind mit den 90ern verwachsen mit mir. Im Fernsehen, überall hin. Und ich kann wirklich sagen, so wie die 90er vorbei waren, mit Anfang der 2000er, wo die Staffel 11 an den Start ging und dieses komplette Autorenteam und Produzententeam ausgetauscht hatten, da waren die Simpsons irgendwie, da war die Luft raus. Und ja, ich habe denen, glaube ich, noch 4 Staffeln, habe ich denen ja nochmal irgendwie so eine Chance gegeben, aber ich bin nicht mehr reingekommen. Und deswegen kann ich sagen, die Simpsons wirklich genau in diesem Jahrzehnt, in den 90ern, da passen die halt rein und die haben mir natürlich halt auch entsprechend Filmempfehlungen gegeben und ich konnte halt auch viel häufiger lachen als meine Schulkollegen, weil ich hatte meistens die Filme gesehen, die sie da ja auch parodiert hatten und manchmal, wenn ich Parodien da drin gesehen habe, dachte ich mir, oh, das ist bestimmt der und der in der Film, den muss ich mir mal aufschreiben. Also das war ein ganz großes Ding, also für mich wirklich, die 90er sind untrennbar mit den Simpsons verbunden.
Krass, ja sowieso viele TV-Geschichten, die da so passiert sind. Bei mir ist auch Dawson's Creek, wenn es so um TV-Kram geht, ist auch sehr weit vorn dabei. Das hat mich irgendwie auch sehr beeindruckt und sehr geprägt. Ne? Das war so ein Ding. Simpsons selbstverständlich auch. Wir haben uns tatsächlich immer mit allen Leuten aus der Schule bei mir im Keller getroffen und die Leute haben immer irgendwie Snacks und Bier mitgebracht und dann immer für die neue Simpsons-Folge, die rauskam, da war der ganze Keller voll mit Menschen. Das war traumhaft schön. Ansonsten, ich habe viele Filme, die ich mag, jetzt hier in dieses kleine Quiz am Anfang schon eingeflochten, aber bei mir gibt's halt wirklich so Essenzfilme, ne? Also ich muss da so ein Total Recall nennen, der mich ja bis heute sehr begleitet, halt so überhaupt Arnie in den 90ern, ganz großes Ding. Aber auch halt so trashige Sachen wie dieser Cyberquatsch mit Hackers, den ich da definitiv nennen muss, der ja echt eher unterm Radar ist, ne? Oder ich muss auch sowas nennen wie zum Beispiel Hellraiser 4, den ich da auf dieser Videokassette hatte, den erwähne ich immer mal wieder, weil der mich auch einfach verdammt nochmal geprägt hat, weil das so ein Ding war, ey, pop. Basti, du hast es gesagt, so Videothekenware, so Zeug, was irgendwie zu einem geschwemmt wurde, manchmal überspielt von einer überspielten VHS wieder auf eine VHS rüber und dann rübergereicht und so. Das war mega, ne? Da habe ich auch diesen Back to Back gesehen, den ich im Bahnhofskino besprochen habe. Eine unglaubliche Action-Empfehlung, so ein Direct-to-Video-Ding, was einfach super Spaß macht. Und das war genau die Zeit für so einen Quatsch, wo auch echt teilweise verdammt gutes Zeug mit dabei war. Und die Leute kennen das heute dann gar nicht mehr, ne? Aber das ein tolles Filmjahrzehnt, muss ich wirklich sagen. Gerade rückwirkend drauf geguckt. bei mir sind ja die drei großen Jahrzehnte wirklich die 70er, 80er und 90er. Und ich habe immer Phasen, wo ich ein Jahrzehnt ein bisschen bevorzuge. Und die 90er haben auch immer wieder ihre Phase, wo ich einfach so Bock habe auf diesen Quatsch, wo ich so ein Das Netz reinschmeiße oder Das Relikt reinwerfe oder eben Hackers oder den Total Recall oder was auch immer und dann einfach nur Freude habe an diesem Käse, der sich da abspielt. Und ich mag halt auch diese Geschwindigkeit. Ich liebe die One-Liner und einfach flotte Sprüche, diese Mischung aus Action und Humor generell, die total oft gut funktioniert hat. Es gibt natürlich auch Kritikpunkte, so manche CGI-Geschichten in den 90ern, da ging es echt steil bergab, wo von praktischen Effekten auf ganz miserable CGI-Effekte rübergegangen wurde, wo man dann echt manche Filme sieht, die waren ein Jahr später eigentlich dann schon wirklich nicht mehr anzugucken oder nur noch ganz schwierig anzugucken. War der Rasenmähermann ist doch auch tiefe 90er, ne? Den habe ich da gerade irgendwie so ganz präsent in meinem Kopf. Oh mein Gott. Ja. Super, super schwierig. So ein Paradebeispiel für den konnte man echt schon kurz danach eigentlich nicht mehr angucken. Aber ganz generell sind die 90er großer Spaß. Und ich hoffe, großer Spaß wird auch der Film, den wir jetzt besprechen, unser Geburtstagsfilmchen. Wir hatten ja die Alien-Filme so weit abgearbeitet, dass wir Teil 3 zum letzten Geburtstag besprochen haben. Und nun, heute kommt Alien Resurrection oder die Wiedergeburt im Deutschen. Veröffentlicht im Jahre 97, Regie von Jean-Pierre Genet, Drehbuch von Joss Whedon. Sigourney Weaver ist wieder am Start. Das Ding ist, glaube ich, freigegeben ab 16 Jahren, wenn ich mich nicht täusche, und hat eine Laufzeit von etwa einer Stunde 50. Ist also damit von denen, die wir jetzt besprochen haben, glaube ich, der kürzeste, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Und ja, der trifft vor 90er, finde ich zumindest. Mhm. Und Fred, was hattest du damals, als du den irgendwann zum ersten Mal gesehen hast? Wann hast du den zum ersten Mal gesehen? Was hattest du nach Alien 3 für Erwartungen an diesen Film, wenn du das noch sagen kannst? Und was hattest du für Gedanken, als du ins Kino gegangen bist oder den wo auch immer gesehen hast? Wo hast du ihn gesehen? Was hast du erwartet?
Ich habe nicht das erwartet. Ich weiß nicht mehr, wo und wann ich ihn gesehen habe, aber es wird nicht so viel später gewesen sein als der Video-Release, denke ich mal. Wenn ich den im Kino gesehen hätte, würde ich mich, glaube ich, daran erinnern. Also, ob ich denke, dass ich ihn um 2000 rum spätestens gesehen hatte. Ich mochte Alien 3 ja auch sehr. Auch wenn er also im Ranking klar unter den ersten zwei stand und habe hier mit, ja, also ich glaube, das hätte ich nicht antizipieren können. Mich hat Alien 4 erstmal auch abgeholt. Ich fand den wahnsinnig spannend. Ich mag den auch noch, aber ich war erstmal verwirrt von diesem Film. Von dem visuellen Style und auch vom dem anderen Erzählen, von allem, was der anderen macht, gleichzeitig angetan und gleichzeitig irgendwie, ist das jetzt noch ein Alien-Film? Ich glaube, das ging vielen so damals oder vielleicht auch immer noch, wenn man es chronologisch schaut. Ja, dieser Film hat auf jeden Fall gespalten und viel zum drüber nachdenken und quatschen, wie man den einordnen soll, angeregt. In Summe mag ich ihn auf jeden Fall, immer noch, aber, also zu den Einzelheiten später, ich hätte eher, da ist er ja insgesamt irgendwie, fühlt er sich weniger düsterer an, obwohl das, ja, können wir dann vielleicht dann später
da kommen wir noch drauf
drüber reden, weniger gruseliger auf jeden Fall, das war, der Film hat nochmal komplett gespalten. Ich fand, dass Alien 3 irgendwie eine ganz stimmige Fortentwicklung war, mit natürlich auch genug Potenzial, das wir schon aufgearbeitet haben, zum drüber reden, aber der, ja, war speziell. Ich glaube, ich habe ihn gleich schon gemocht, soweit ich mich erinnere, aber trotzdem war ich hin und her gerissen.
Basti, wie war deine erste Begegnung mit dem Streifen?
Also ich habe auf jeden Fall die ganzen Trailer, die ganzen Behind the Scenes, die man manchmal so ein bisschen so versendet hat im Fernsehen, die habe ich natürlich verfolgt. Es war ja für mich auch so eine Alien-Phase, die 90er, wo ich das alles gesehen hatte. Und da wollte ich den unbedingt sehen und da musste ich 3 Jahre warten, bis der halt im Fernsehen kam. Ich glaube mich zu erinnern, dass der damals seine Erstausstrahlung auf Vox hatte. Und da hatte ich den auch aufgenommen. Und kurze Zeit später gab es ja dann schon diese Quadrologie. Ich glaube, die kam 2003 oder 2004 kam die, glaube ich, raus, wo die alle 4 Filme auf DVD draußen sind. Ich muss ganz ehrlich sagen, 2000 rum, wo ich dann den Ding gesehen habe, den habe ich nicht so häufig gesehen, den vierten. Also da können wir danach auch nochmal drauf gehen, warum. Ich war zwar irgendwie in einem Alien-Fieber, aber der vierte hat jetzt dieses Alien-Fieber jetzt nicht so entfacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber ich bin auf jeden Fall durch diese ganze Werbung, die diesen Film ja durchzogen hat, wirklich, du wolltest den natürlich immer sehen, dann konnte ich ihn nicht sehen. Das war so das ist ein typisches Phänomen in den 90ern. Ich war damals noch zu jung für viele Filme, um die im Kino sehen zu können.
Das geht mir nämlich ganz genauso und deshalb war für mich persönlich der Hype auf diesem Film sehr groß, denn mein Bruder, der durfte mit seinem Kumpel da rein und ich habe danach die Gespräche zwischen den beiden mitbekommen und die Gespräche waren lang und vielfältig und mein Bruder war von 1, 2 Szenen richtig angewidert und hat immer wieder beschrieben, wie angewidert und angeekelt er von diesen Szenen war, was mich natürlich in dem Alter, das hat mich so dermaßen unfassbar neugierig gemacht und gerade mit dem Wissen halt, dass Ripley eigentlich dood ist seit Teil 3, hatte ich da mit in Richtung Erwartungen und Gedanken vorher, hatte ich irgendwie die ganze Zeit im Kopf, was wollen die denn da bitte aus dem Hut zaubern, um Ripley wieder rauszuholen und was ist der Mehrwert an diesem Film und was ist daran so eklig und was ist daran das Besondere denn? Also mein Bruder fand den damals gar nicht so richtig gut, der hat ihn einfach angeekelt, aber das hat mich echt heiß gemacht, dieses Teil irgendwie zu sehen und ich durfte den nicht im Kino sehen, das hat mich wahnsinnig gemacht. Ich hätte den tatsächlich wirklich gern gesehen und mich irgendwie eine Vorstellung reingeschlichen oder so, aber es war nicht möglich. Dann konnte ich den später gucken und mir da mein eigenes Bild zu machen und über dieses Bild reden wir gleich noch ausführlich, aber also das war schon besonders. Das war schon ein besonderes Ding auch in den 90ern. Ich habe gar keine großen Trailer oder so mitbekommen, sondern es waren wirklich diese Gespräche, die mich da so angefixt haben. Es war wirklich immer hier was aufschnappen, da was aufschnappen. Es war der Gossip, der mich angezündet hat, muss ich tatsächlich sagen. Bevor wir gleich in den Inhalt gehen, Fried, hast du schon irgendwelche Vorerfahrungen damals gehabt oder wie sehen deine Erfahrungen jetzt aus mit Filmen generell von Jean-Pierre Jeunet?
Ich glaube, ich habe nichts gesehen von dem vorher. Also ich mag die Stadt der verlorenen Kindheit, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Delikatessen und ich gehöre auch zu denen, die Amelie mögen. Auch einfach nur aus Prinzip, weil irgendwie schön ist. Aber ich habe die alle danach erst gesehen. Ich wusste, als ich den E4 das erste Mal gesehen habe, konnte ich nicht damit rechnen.
Basti, Jenny, bei dir?
Mag ich sehr, tatsächlich. Ich habe aber, muss ich dazu sagen, Alien als ersten Film von ihm gesehen. Und Mathilde habe ich gesehen. Stadt der verlorenen Kinder habe ich noch nicht gesehen. Da fehlt mir wirklich immer noch. Und ich glaube, Delikatessen habe ich hier rumliegen auch noch ungesehen. Und selbstverständlich habe ich natürlich die fabelhafte Welt der Amelie gesehen. Den habe ich aber auch erst 2014 zum ersten Mal gesehen.
Selbstverständlich hast du den gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen.
Ach so,
der fehlt mir tatsächlich
so als echt, das war so wirklich so gefühlt so ein typischer Fotografenfilm. Also wenn du ein Fotograf bist, hast du die fabelhafte Welt der Amelie gesehen. Das war irgendwie so ein Ding damals.
Ich sollte ihn gesehen haben. Ich habe es aber nicht tatsächlich. Ich habe die Stadt der verlorenen Kinder gesehen, aber bei Delikatessen, doch, ich meine, den habe ich auch einmal gesehen. Aber Amelie, meine ich, habe ich nie gesehen. Was aber, glaube ich, auch damals an irgendeiner Ex-Freundin von mir lag, die den so super fand. Und es war da schon, glaube ich, meine Ex-Freundin. Und das war auch so ein Prinzipding. Ach, frag mich auch nicht, keine Ahnung. Ich gucke den irgendwann mal.
Man kennt es, ja.
Das ist manchmal so, ne? Da kommt eins zum anderen und dann hat man keinen Bock auf diesen Film und schiebt den weg und dann guckt man den auch nie. So, das ist passiert. Was noch passiert ist, ich habe gar keine Inhaltsangabe zusammengeschrieben. Ich habe auch keine DVD-Hülle. Ich improvisiere das mal kurz. Als kurze Zusammenfassung. Wir haben Ripley, die wird wieder geklont. Plötzlich ist die da und die wird nicht einfach als Ripley geklont, sondern hat ein Alien in sich. welches rausoperiert wird und unter Laborbedingungen vermehrt wird, sozusagen. Und dafür wird eine Crew von Piraten gebraucht, die dafür menschliches Stückwerk vorbeibringen, was zur Vermehrung unabdingbar ist. Und dann kommt es, wie es kommen muss, unter diesen hochwissenschaftlichen Umgebungsbedingungen passiert die ein oder andere Katastrophe durch Auseinandersetzungen zwischen Ripley und dem Militär und diesen Piraten. Und die Aliens können natürlich ausbrechen. Und so kommt es, wie es dann eben passieren muss auf diesem Raumschiff, zu verschiedenen Zwischenfällen und Toten und einer groß angelegten Flucht- und Rettungsaktion, bei der die Piraten und Ripley gemeinsam unterwegs sind. Es passiert auch noch einiges mit einer Androidin, hier gespielt von Winona Ryder, über die später auch zu sprechen sein wird, die da eine gewisse Rolle spielt. Aber schlussendlich führt das Ganze zu einem Finale mit einem Hybridwesen. Denn sowohl Sigourney Weaver als auch die Alien-Königin hier sind nicht ganz so, wie wir das vorher kennen, sondern da passiert durch diesen Kloneffekt einiges an Synergie sozusagen. Und es entsteht ein Mischlingswesen so zwischen Mensch und Alien mit Geschlechtsorganen und anderer Form von Fortpflanzung und dementsprechend auch völlig anderem Design. Und ein großer Abschlusskampf entspinnt sich auf dem Piratenschiff auf dem Weg zur Erde. Ja, so würde ich das jetzt erstmal ganz grob zusammenfassen, damit, damit wir da irgendwie drin sind im Thema. Die Prämisse Klonen, Basti, wie fandst du die damals und heute? War das für dich eine bittere Pille oder fandst du das super oder wie siehst du da heute drauf?
Meinst du jetzt im Allgemeinen oder was den Film betrifft?
Wirklich hier die Prämisse, das Klon von Sigourney Weaver mit diesem Alien-Embryo in sich drin. So diese ganze Aufmachung, dieser Aufmacher, dieser Startpunkt von diesem Film. Wie findest du das?
Also mich hat es damals nicht gestört. Ich habe das sozusagen als gegeben hingenommen, weil irgendwie musste man sie ja zurückholen. Und das geht ja dann entweder so, dass gab damals noch keine alternativen Zeitlinien. Da hat man eben halt noch wirklich von Film zu Film gedacht. Ich glaube, da würde man heutzutage anders rangehen. Ich habe das damals einfach, diese Pille habe ich halt einfach geschluckt, habe ich mitgenommen. Das ist eben halt der Film. Dann ist das eben halt so. Der Film selber erklärt es wiederum auch ganz gut, ohne dass ich da jetzt irgendwie großartig drüber nachdenken müsste. Also finde ich eigentlich an der Stelle auch wiederum ganz gut. Also die haben also eigentlich diese blöde Idee eigentlich ganz gut verkauft, um es so zu machen. Und das sehe ich heute eigentlich noch genauso. Es ist eigentlich eine total bescheuerte B-C-Movie-Idee und die setzen das aber verdammt gut um. Und dann haben sie auch noch was ganz Cleveres gemacht. Die haben Brad Dourif gecastet, der uns durch diesen ganzen Film eigentlich alles immer erklärt und sozusagen ja dieses Klon-Ding eben halt auch noch zusätzlich rüberbringt. Also wirklich echt verdammt gut verkauft.
Mhm. Ja, Fred, war das für dich eine bittere Pille?
Nö. Passt nicht. Ja. Also habe das auch genauso hingenommen. Es ist, ich weiß nicht, ob damals oder jetzt so später auch erst so dieses, naja, damit kann man ja immer einen weiteren Teil von allem Möglichen machen. Also, dass das so ein bisschen das beliebig macht, dass man, wenn Leute in einem Film sterben. Ich weiß nicht, ob das mit diesem Film aufkam zum ersten Mal oder ob das woanders war. Ne, so, dass so ein Tod von jemandem nichts mehr zu bedeuten hat. Aber das hatten wir vorher schon auch bei mehr Teilen gehabt. Ansonsten, es hat mich damals nicht gestört und es stört mich jetzt auch nicht, weil die das, finde ich, gut umsetzen. Auch, dass Ripley dadurch ein anderer Mensch wird, was sie einfach gut, Sigourney Weaver gut darstellt, dass sie auf einmal eben da eben nicht mehr die ultra gute und Heldin ist, sondern da diese Tiefe, die da reinkommt durch diese Halb-Alien-Sache, ist spannend gemacht, finde ich. Ja, gut, also ich hab das gefressen. Ja?
Ist gut, dass du das erwähnst. Ich fand das damals als Aufhänger total blöde, aber heute gucke ich da komplett anders drauf. Heute finde ich das voll in Ordnung. Ich glaube, da habe ich einfach diese Zeit gebraucht und diese vielen Sichtungen und Begegnungen gebraucht, irgendwie um diese Pille wirklich runterzuschlucken und um das einfach zu akzeptieren. Damals dachte ich, ey, was ist denn das für ein Käse? Und jetzt, genau was du sagst, danke für diesen Punkt, denn ich finde, das Entscheidende ist da wirklich Sigourney Weaver und ihr Spiel. Und ich glaube, das ist auch neben diesem Truck voller Dollars, der ihr da vor die Bude gefahren wurde, ist das ein Kernargument wahrscheinlich für sie gewesen, wieder zurückzukehren, dass sie hier nochmal eine komplett neue Facette von Ripley spielen kann und spielen darf und da eine Härte reinbringt, die ich, wenn ich da heute drauf gucke, total super finde. Ich mag diesen frischen Ansatz, und das meine ich jetzt ganz generell, frischer Ansatz, sowohl was Ripley angeht, als auch eben mit diesem frischen Regisseur auf dem Regiestuhl, der da auch ganz viel andere Energie nochmal reinbringt als in den ersten drei Teilen. Und das ist irgendwie auch was bei mir auch eine Erwartungshaltung an so einen Alien-Film ist, dass ein neuer Alien-Film mir was Neues bietet. Und damit meine ich jetzt nicht inhaltlich muss was Neues sein, sondern eher formal. So wie damals der Sprung von Teil 1, von diesem Horror zu Teil 2, zu dieser Action, zu Teil 3, diesem eher Thriller-artigen Ansatz. Und hier ist eben so ein französisch-grotesker Ansatz drin. Und das halt auch wirklich rein formal. Da sprechen wir später noch über Kameraarbeit und Lichtsetzung und solche Sachen. Und eben auch dadurch, dass Sigourney Weaver hier so schön anders geschrieben ist und andere Eigenschaften hat und damit wirklich schön gespielt wird, wie mit dem Säureblut und solchen Geschichten. Und Basti, du hast das auch schön erwähnt hier, Brad Dourif als Erklärbär ist hier, der ist echt perfekt gecastet, oder?
Mhm. Auf jeden Fall. Ich sehe den sowieso wahnsinnig gerne. Mhm. Und ich hatte auch erst vor ein paar Monaten den dritten Exorzist gesehen.
Ah, schön.
Den ich wahnsinnig unterschätzt halte. Also viele Leute finden den irgendwie furchtbar und ich finde den ja irgendwie eigentlich ganz gut sogar. Jo. Zumindest mit dem, was er davor hat. Und da spielt er ja auch so eine richtig coole, fiese Rolle. Allgemein toller Mensch, unser allerliebster Chucky und ja, habe ich sehr gerne. Toller Schauspieler und allgemein vor allem cooler Cast. Also Michael Wincott hatte ja Anfang der 90er Jahre wirklich so ein jedes Jahr irgendein Villain spielen in irgendeinem Film und dann noch mit dieser wirklich absolut sonoren Reibeisenstimme, also absolut Wahnsinn dieser Typ.
Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Der ist schon cool und irgendwie sehr besonders. Der hat was Markiges.
Fred, spielt hier auch in The Crow mit, entschuldige bitte, ja.
Stimmt. Fred, wie fandst du die Piraten denn?
Da bin ich mir nicht so sicher, wie ich die finde. Also irgendwie, ich fand's witzig insgesamt, also bringt dem Ganzen auch frischen Wind rein, aber ich glaube, die sind, also da sind ein paar echt schöne Sachen dabei, aber die sind bis auf also das ist einfach nicht stimmig, sagen wir es mal so. Irgendwie wirkt es klamaukiger durch die Piraten und die einzelnen Piraten haben viel für sich, aber in der Summe wirkt das irgendwie nicht so richtig homogen oder als hätte der Film da nicht alles rausgeholt, was man da hätte machen können. Das wirkt irgendwie eine zusammengeführte Idee und ich liebe Ron Perlman, der ist mir, glaube ich, da zum ersten Mal richtig aufgefallen im Film, in der Rolle. Ich mag den, wie heißt der, Pinon, der im Rollstuhl sitzt, genau. Mhm. Winona Ryder sehe ich eigentlich prinzipiell gern, die wirkt ein bisschen. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob das so gut passt in dem Film, aber irgendwie so einzeln hat sie doch eine spezielle Art, die sie in den Film reinbringt. Aber irgendwie die Chemie, also insgesamt wirkt es irgendwie da nicht ganz durchdacht oder als wenn das viel von der Stimmung rausnimmt oder das sehr klamaukiger, unübersichtlicher oder sowas macht und dann das, was der Film gerade visuell sehr, sehr interessant macht, bringt das irgendwie durcheinander. Aber ja.
Also du meinst sozusagen die Piraten in der gesamten Geschichte, damit ich das besser greifen kann, findest du, die sind als treibende Truppe?
In der Inszenierung finde ich die, glaube ich, also
ach okay, du hättest dir also andere Piraten gewünscht. Das liegt dann wirklich an den Charakteren und wie die miteinander interagieren, aber du findest so diesen Plotpoint selber, dass diese Piraten da so die tragende Rolle spielen, findest du schon gut?
Das fand ich nicht problematisch, also und hat mich am Anfang, fand ich es auch interessant. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass es nicht so, es hat nicht die gleiche Chemie wie zum Beispiel die ganzen anderen Crews in den anderen drei Filmen. Also vor allem im zwei, also da erinnert, glaube ich, sehr irgendwie an die Vasquez war ja zweite Teil, ne? In Aliens. Haben eine ganz bestimmte Chemie und die Piraten fühlen sich an, als sollen die irgendwie daran erinnern, aber die haben nicht die gleiche Energie oder das gleiche Zusammenspiel. Einzeln für sich sehe ich die eigentlich schon gerne, aber irgendwie hat das nicht die gleiche Intensität wie bei Aliens zum Beispiel. Aber auch wie beim dritten, der auch nicht so genauso gut ist wie der zweite, aber wo trotzdem irgendwie eine höhere Intensität da ist. Und das haben die irgendwie nicht. Auch wenn es da echt ein paar sehr schöne Szenen gibt.
Basti, siehst du das genauso?
Ich würde mal von der anderen Seite mal rangehen. Ich habe nämlich eine Herausforderung mit dem Drehbuch. Ich finde nämlich, dass Josh Whedon halt mit so ein paar Einzelcharaktere tatsächlich gut geschrieben hat und vor allen Dingen auch so Sachen, die man im Film erklären muss, wirklich gut platziert hat. Also das finde ich gut, aber was ich nicht so ganz verstehe, ist tatsächlich, wer ist unser echter Hauptcharakter? Also wirklich, wer ist das? Weil Ripley ist es ja nicht. Also das funktioniert auch nicht. Sie wird auch nicht so erzählt, als wäre sie unser Hauptcharakter mit wirklich einem Plan und einer Aufgabe oder einem Ziel. Und uns werden jetzt erst die Piraten gezeigt. Also wir gehen jetzt sozusagen davon aus, okay, dann folgen wir den Piraten. Die werden aber Stück für Stück dezimiert, bis wir dann irgendwann mal sozusagen bei 1, 2 Figuren stehen bleiben. Das heißt, wir haben immer so ein Hopping zwischen, wem folgen wir jetzt eigentlich? Ich habe grundsätzlich kein Problem mit so einem auktorialen Erzählstil innerhalb so einem Film, ne, wenn wir diesen Erzählerblick haben, aber ich weiß trotzdem nicht, wem ich jetzt eigentlich folgen soll und dann die Motivation ist mir auch nicht so wirklich klar. Diese Piraten, die nicht so wirklich aufeinander abgestimmt sind, irgendwie Eigeninteressen verfolgen, aber insgesamt irgendwie nicht an einem Strang ziehen und noch nicht mal ansatzweise hinterfragen, warum die Menschen, also lebendige Fracht, irgendwo ans Militär ausliefern und dann auch noch Androiden dabei haben und das noch nicht mal checken. Und dann kommt Sigourney Weaver und erzählt denen dann die ganzen Horror-Stories, dass sie hier auch nie wieder rauskommt und das alles zu spät ist. Aber sie eben halt auch keine wirklich echte Agenda hat. Und da habe ich sozusagen einfach so ein paar viele Fragezeichen. Weil ich glaube, hätte man die Motivation besser rausgearbeitet, hätten wir vielleicht wirklich eine Figur, wo wir zu einem Großteil ihr folgen, wo vielleicht sich auch irgendwas für diese Person ändert, eine Charakteränderung oder ne, irgend sowas, dann wäre das, glaube ich, alles ein bisschen einfacher gewesen und vor allem auch mit den Piraten. Also da hätte man ein bisschen schleifen können. Und deswegen funktionieren diese Piraten nicht so ganz. Fred hat das ganz cool gesagt und das sehe ich genauso. Einzelne Figuren so für sich genommen, finde ich ziemlich geil, aber in Summe funktioniert das nicht so wirklich.
Ich unterschreibe da ganz viel von dem, was ihr gesagt habt und trotzdem wirkt es bei mir richtig gut, was daran liegt, dass ich gerade diese Piratentruppe finde, die sind halt so der 90er-Kern in diesem Film. Die sind wie so eine Comic- und Klischee-Truppe mit Comic-Relief-Charakter Ron Perlman und mit diesen ganzen One-Linern. Die bringen also all das, was eben dieses 90er-Ding ausmacht für mich in diesen Film, während der ganze Rest drumherum eher so was Klassisches und Zeitloseres hat. Und deshalb finde ich halt diesen 90er-Kern, der darf ruhig ein bisschen spinnen und ein bisschen trashy sein, das ist er definitiv, macht für mich aber genau deshalb jetzt heute, wenn ich da drauf gucke, total Spaß. Das habe ich damals ein bisschen anders bewertet, aber heute mag ich das sehr. Ich finde das spannend, was du sagst mit dieser Figur, der man folgt, denn du hast recht, da passieren Staffelstabübergaben. Am Anfang folgt man eigentlich Brad Dourif, dann folgt man eigentlich einer ganzen Weile Call, also von Winona Ryder verkörpert, die Androidin. Und dann folgt man eben eigentlich Call und Ripley und am Ende halt so dieser ganzen Truppe für den Schlusskampf. Ne? Das ist wirklich wie so ein Stab, der übergeben wird. Interessant, hab ich nie so genau drauf geguckt. Hat mich ehrlich gesagt auch nie in irgendeiner Form gestört, sondern ich gehe da ganz gut mit. Vor allem, weil ich immer wieder feststelle, wie stark ich hier, und da muss ich dem Fred halt da so ein bisschen in die Parade fahren, wie stark ich hier Winona Ryder und auch ihren Charakter hier finde, der ganz viele Mysterien hat und wo ich auch ganz geil finde, dass mir dann nicht alles komplett erklärt wird, sondern einiges an Fragezeichen wirklich einfach auch stehen bleibt und ich mir da selber Gedanken zu machen muss oder kann, je nachdem, wie man das bewerten mag. Ich finde das ganz cool. finde ich ganz, ganz interessant reingeschrieben. Aber ich kann verstehen, was ihr meint. Also das ist schon ein enormer Trash-Faktor. Das hat auch ein paar Probleme, die im Zusammenspiel ist da auch nicht alles logisch. Da funktioniert nicht alles super gut und man darf da echt nicht zu tief drüber nachdenken. Auch gerade wie Ron Perlman manchmal so wie eine Fahne im Wind mal total stark zusammensteht mit der einen oder anderen Person, wieder dann irgendwie lockere Sprüche macht und dem eigentlich dann alles völlig egal ist, ob da jemand vor die Hunde geht oder nicht. Mhm. Das ist da alles so ein bisschen fluide, aber das macht für mich halt auch diesen Comic-Charme so ein bisschen. Das habe ich da mit einem recht wohlwollenden Auge heutzutage drauf gucken kann, muss ich gestehen. Mhm. Ja, ist ja eh die Frage mit dem 90s-Touch, ist der zu viel oder ist der nicht zu viel? Fred, wie viel 90er siehst du hier drin? Und siehst du den 90er-Touch noch an anderen Stellen als bei den Piraten?
Es ist, also der andere visuelle Stil von Chenet, den fand ich sehr 90er, während gleich, also dieses, wie ja vor allem die Figuren oft so aus schrägen Kameraeinstellungen oder ich weiß nicht, Weitwinkel, da auf, also wie der die Figuren abbildet, das fühlte sich 90erer an als im Vergleich jetzt zu den Alien-Filmen, die klassischer waren.
Und mochtest du das?
Ja, ich fand das schön. Ich habe also mich hat das abgeholt und auch in dem Sinne, wie zum Glück ist das nicht wieder nochmal gleich gemacht, sondern es ist schön umgesetzt. Schwierig sind eher die Comic-Relief-Sachen, die ein bisschen, die wirklich platt waren. Also mir ist es aufgefallen bei Dan Hedaya, also hier beim Commander und bei dem oberbösen Wissenschaftler, dass da kommen manchmal so Blicke, die übertrieben platt witzig sind. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Das sind so Kameraeinstellungen. Und die gucken dann so komisch, wo ich denke, es darf gern lustig sein, aber das ist jetzt so on the nose, Louis Dauphiné witzig irgendwie, also irgendwie so klamaukig witzig. Das war mir dann zu viel. Aber es waren viele geile so Einstellungen, wie zum Beispiel als der Rasta-Typ mit der Pistole, als man dann so die Augen ganz nah sieht und er guckt, wo er hinschießt und dann schießt er so einen Billardschuss über die Bande irgendwie. Das hat mir voll Laune gemacht. Da bin ich dann zum Beispiel voll mitgegangen. Und das war auch so sehr 90er.
Das stimmt. Der Basketballwurf ganz genauso, ne? Der schlägt ja auch in eine ähnliche Kerbe rein, ne?
Das wollte ich auch schon sagen. Da habe ich eine Story, weil du noch Ron Perlman gesagt hast, ich weiß nicht, ob es auch gelesen hat, aber Chenet wollte da tricksen und Sigourney Weaver hat gesagt, nee, ich übe, ich mache das. Und die hat das tatsächlich, beim First Take hat die genau das Ding gemacht.
Das ist und die hat, Urban Legend, die man immer wieder dann, liest, aber...
Genau, also ihr kennt die Urban Legend. Ja, ich fand es so faszinierend. Und dass dann Ron Perlman in die Kamera, also aus der Rolle gefallen ist und die Angst hatten, dass der First Take zerschossen wurde dadurch.
Die Urban Legend wurde mal widerlegt. Es scheint ziemlich, ziemlich, ziemlich viele Takes gewesen zu sein. Und es war eben der letzte Versuch, soweit ich das gelesen habe. Jetzt ist natürlich die Frage,
ob auf Wikipedia steht es anders.
Wikipedia. Ja, da sagt die IMDb wiederum was anderes. Also das ist halt jetzt wieder die Frage, wem vertraut man da, ne? Aber also die andere Quelle besagt, das war der letzte Take von sehr, sehr vielen Takes und sie hatte noch die eine Chance. Und da hat's geklappt und genau deshalb ist da Ron Perlman out of character gegangen und musste da mal schmunzeln, was man aber im finalen Film jetzt nicht groß sieht. Tja, da ist die Frage, welcher Quelle vertraut man da? Ich finde auf jeden Fall den Wurf selber ziemlich geil und ich finde vor allem auch Sigourney Weavers Gesichtsausdrücke in solchen Momenten, die hat ganz viele richtig geile Gesichtsausdrücke in diesem Film und da ist einer davon, das finde ich sehr, sehr stark. Ich wollte nochmal zurückkommen zu dem, was du eingangs gesagt hast, Fred, und gebe da gerne mal an den Basti weiter. Und zwar zu der Optik, die was 90er ist, mit Weitwinkeln und so weiter und so fort. Basti, nimm uns mal rein, was ist dir alles so visuell aufgefallen, was Kameras und Linsen angeht, wie werden die Dinge hier gezeigt, was tut die Kamera und wie findest du das?
Ja, es ist halt Darius Conji und da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ich hatte schon bei Alien 3 gesagt, dass mich der Ausleuchtungsstil maßgeblich beeinflusst hat in meinem Tun. Und das hat Darius Conji auch. Das hat er mit 7 gemacht, das hat er mit die neuen Pforten gemacht und das hat er eben halt auch in diesem Film gemacht. Ich fände es ganz fantastisch, dass dieses Design so eine Mischung aus dem ersten und dem dritten Teil ist, auch ein bisschen was vom zweiten, von dem Raumschiff selber. Und dass der das alles mit krassen Low-Key-Lighting ausgeleuchtet hat. Also wirklich, das sind aberwitzig dunkle Light-Ratios, die die da genutzt haben. Und ich finde das, da ist immer was gehazed. Da hast du immer enge Korridore, da hast du du hast tolle Bewegung da drin. Also ich finde auch die Kameraarbeit ist wahnsinnig fluide in diesem Film. Und ich finde das auch cool, wie die dann auch mit Practical Light dann halt am Set gearbeitet haben. Also mit Lichtquellen, die man immer innerhalb des Bildes auch sieht. Und da verrät sich der Film natürlich recht schnell, dass es trotz anamorphisch Breite trotzdem nicht anamorphisch gedreht ist. Das komplette Spiegel gedreht und ist sozusagen dann im weiteren Prozess dann halt geletterboxed worden. Genau. Ja, ansonsten, es ist so ein, ich weiß nicht, ihr sagt immer so, so 90er-Look. Den 90er-Look erkenne ich tatsächlich nur bei dem, wie ich finde, recht gelungenen CGI von diesen Aliens, sehe ich das. Mhm. Gerade diese Unterwasseraufnahmen, also finde ich tatsächlich echt cool. Ich dachte so, wie, also für 97 hat sich das verdammt gut gehalten. Also fand ich wirklich ganz gut. Und ich mag wirklich hier Set-Design in Verbindung mit der ganzen Kameraarbeit. Also das ist richtig schön fluide, das sind auch tolle Bilder. Ich finde die Auflösung von Genet natürlich auch toll. Also der ist ja mal sowas von kreativ, wie der uns auch ein paar kleine Details auch nahe bringt, ohne dass sich das so aufgesetzt anfühlt. Also da merkst du schon, da ist schon jemand wirklich mit einem sehr eigenen Note mit dabei. Also da ist der Plan der Produzenten voll aufgegangen. Und Konji kann das wirklich ganz gut übersetzen. Also rein vom Look her, toller Look. Aber ob ich jetzt das mit unterschreiben würde, dass es so ein typischer 90er-Look ist, Gegenfrage, woran seht, macht ihr denn diesen 90er-Look fest an der Kameraarbeit?
Da muss ich jetzt mal kurz intervenieren. Ich habe das gar nicht gesagt, dass der Look so krass 90er ist. Also wenn, dann hätte ich die Weitwinkel, hätte ich unterschrieben, was der Fred da sagt. Aber das mit den 90ern, was den Look angeht, kommt von ihm. Ich meinte ja mehr so die Piraten und das Gedönse. Denn also, ich muss jetzt mal was ausholen. Du hast ganz viele Dinge parallel genannt, weshalb ich heute immer wohlwollender, nach jedem Mal, den ich ihn sehe, auf diesen Film gucke, liegt ganz viel an diesem Look. Und damit meine ich jetzt alles. Damit meine ich jetzt wirklich Licht, damit meine ich Kamera, diese wahnsinnig geniale Detailarbeit, die du auch erwähnt hast, und auch die Effektarbeit. Ich muss da alle vier Ressorts, die du gerade benannt hast, das unterstreiche ich ganz, ganz dick, denn ich finde ganz fantastisch, was hier gemacht wird visuell. Da sind so tolle Szenen drin, da sind so schöne Lichtsetzungen drin. Manchmal auch comichaft, ne? Wie zum Beispiel dieser Shot, wenn dieses Tor hochfährt und man diese Piraten zum ersten Mal sieht, mit diesem Gegenlicht und den Silhouetten und wie schön das da reinstrahlt und allein wie die da arrangiert sind, wie die da stehen, da musste ich wirklich an Comicbilder von damals denken, irgendwie aus irgendwelchen Spawn-Comics oder sowas. Das fand ich genial. Oder auch, wie hier teilweise mit Nahaufnahmen gearbeitet wird und die Effektarbeit, sowohl was CGI angeht, als auch eben diese ganzen wundervollen, vielen praktischen Effekte und Miniatureffekte, die funktionieren für mich hier super, richtig gut. Also das mit dem 90er würde ich auch nur unterschreiben an manchen Stellen, wo es eben um wackelige Kamerashots geht, wo es halt wirklich so ein bisschen in den Actionbereich reingeht, außer der Unterwasserszene, da sehe ich das gar nicht mit den 90ern. Und halt wirklich bei diesem Weitwinkel, ich kann das hier und da erahnen, aber ich finde, dass der optisch überhaupt nicht so in diesem Jahrzehnt verhaftet ist, wie das ganz, ganz viele andere Dinge sind. Das sind wirklich so Nuancen, wo ich das bemerke und so, ne? Aber eigentlich sieht er einfach fantastisch aus. Und das von vorn bis hinten, der sieht einfach fantastisch aus. Da sind so viele Momente, wo ich denke, boah, shit, ist das gut. Auch wie dieser Vogelperspektivenschuss ist, wie Sigourney Weaver da in diesem Alien-Wust da bei der Königin da drin ist. Alter, sie haut mich um. Wirklich richtig gut gemacht. Viele, viele Augenblicke, viele, viele Momente. So, jetzt gebe ich nochmal an dich weiter, Fred, weil eigentlich ging die Frage von Basti ja vor allem dann an dich. Wo willst du die 90er festmachen?
Falls ich es so gesagt habe, tut es recht, es sind wirklich, wie ich es gesagt habe, diese Weitwinkel-Shots und wie du schon gesagt hast, die Piraten gerade am Anfang, wenn die so als Gruppe auftauchen, so mit den Klamotten und irgendwie fühlt sich das 90er an. Während alles andere, das, was du jetzt alles gesagt hast, Set und diese Wunder, diese, also diese krass, das krass schöne Set, das hatte ich auch vorhin, glaube ich, auch gesagt, fühlt sich vieles alles sehr klassisch an. Oder zeitlos. Also optisch ein wahnsinnig schöner Film und an Kameraarbeit, soweit ich überhaupt da der Richtige bin, das zu urteilen, waren es, was ich gesagt habe, diese speziellen Nahaufnahmen vom Gesicht, wo ich es gefühlt habe, das Gefühl hatte, das ist jetzt nicht mehr, das sind nicht mehr die 80er, das ist jetzt irgendwie was Neues, diese Art der Optik und das auch mit Humor zu verbinden, das fühlte sich irgendwie frisch an.
Stimmt, dann halt wirklich dieses etwas weitwinklig und dann auch die Gesichtsausdrücke, die manchmal so ein bisschen comichaft überzeichnet sind, ne? Wie zum Beispiel hier der Militärmensch, der salutiert und dann taucht das Alien hinter ihm auf und er macht diese riesengroßen Augen, ne? Solche Momente meinst du wahrscheinlich?
Genau, das war irgendwie, das fühlt sich, also auf jeden Fall zum Vergleich zum Alien-French, zu dem vorherigen Film, frisch an und irgendwie passend zu 90ern.
Ja. Ja, es hat halt so viele Skurrilitäten drin, aber das hätte ich persönlich gar nicht so sehr auf die 90er gemünzt, sondern dann wirklich auf Genet auch gemünzt. Da sind so Szenen drin, wo ich davor sitze und da denke, what the fuck? Zum Beispiel zwei kleine Details. Ein Detail, wo auch derselbe Militärmensch, ich weiß den Rollennamen gerade nicht, ist völlig egal, wo derselbe Militärmensch da mit so einer Flamme so ein Zeug anrührt. Und ich denke jedes Mal, wenn ich diesen Film gucke, weil ich das schon wieder vergessen habe, dass der da irgendeine Droge anrührt oder so, und dann ist das einfach Schuhzeug, was der da auf seine Schuhe drauf. Aufmatsch, ne? Einfach so ein skurriles kleines Ding. Oder die Szene, wo Winona Ryder da sitzt mit so einem Getränk von Ron Perlman, mit so einem Becher, und die hat halt einfach Boxhandschuhe an und versucht, das Ding mit Boxhandschuhen zu trinken. Und ich sitze jedes Mal da und denke mir, boah, ich habe keine Ahnung, warum das in diesem Film ist, aber ich finde es geil. Genau sowas liebe ich. Und der Film ist voll von so einem Quatsch. Das, herrlich. Basti, magst du das auch oder denkst du, what the fuck?
Also diese Details, die mag ich, weil das ist ja wirklich was für die Charakterisierung hilft oder auch um Szenen-Transitions zu machen, also wo der seine Schuhe putzt, ja zum Beispiel, diesem Anzünden und dann spuckt er auf die Schuhe, leitet ja dann wieder zu einer anderen Szene über und ich finde das, also da hat der Film viele coole kleine Details, also ich nenne das immer so Szenen-Kit, den er reinpaut, den finde ich gut. Das Comic Relief, das ist mir aber hier echt too much. Und vor allen Dingen auch, wenn ich mich in diesem Ehenuniversum befinde, da will ich halt diese Form von Humor irgendwie gar nicht so wirklich sehen. Zum Beispiel, Ron Perlman wird eingeführt als eine Art Affe, im quasi Modo-Style und komplett düster ausgeleuchtet. Ich denke, so wie im restlichen Film ist er ja aber gar nicht so. Warum? Wieso? Weshalb? Führt zwar trotzdem die Figuren ein, aber das ist schon weird. Der Dan Hader, ja, der den Matt Paris spielt, der hat dann wie so ein Ausraster. Warum lebt sie noch? Sie hat irgendwann versucht, alle Aliens zu töten. Also wo der so ausrastet, und das ist so komplett drüber und das passt nicht irgendwie zum Rest wiederum des Films. Also das sind so eine Ausbrecher, die finde ich irgendwie wie so ein Fremdkörper im Film. Gibt es noch einen anderen großen Fremdkörper im Film, aber da werden wir bestimmt noch drauf kommen, aber da habe ich so meine Herausforderung. Grundsätzlich in dem Genet-Film, da passt das halt rein. Und da passt auch natürlich auch diese Weitwinkeloptik natürlich schon rein. Gerade ganz besonders nah am Gesicht, ja, wo das richtig schön verzerrt wird. Das hat was, das ist eine coole Optik. Aber ich weiß nicht so recht. Also 100% ist nicht meins, aber ich mag es trotzdem irgendwie, aber. Ich bin ein bisschen gespalten, was das
betrifft. Du bist gespalten. Ja, ich war da früher auch vollkommen gespalten und bin es jetzt heute einfach nicht mehr. Und das liegt inzwischen wirklich daran, dass ich da einen super milden Blick drauf habe und eben sehe, dass Genet das Ding wirklich genommen hat und so sein ganz eigenes Süppchen draus gedreht hat. Und wie du schon gesagt hast, es sind so typische Genet-Sachen. Und heute gucke ich da drauf und denke mir, es ist geil, dass das so genauso ist. Weil das macht Alien 4 eben wirklich zu einem ganz eigenen Film. Und trotzdem ist es ein Alien-Film, der irgendwie für mich in diesem Universum funktioniert. Und ich mag, dass er so anders ist als die anderen. Genau das macht halt für mich auch so ein Alien 2 aus, der total anders ist als die anderen. Und auch so ein Alien 3, den ich ja trotzdem schätze, eben weil er so anders ist als die anderen. Und das kann ich inzwischen auch beim vierten schätzen, aber ich habe halt auch einfach viele, viele, viele Jahre und auch viele Male schauen gebraucht, um das zu entwickeln. Also das ist wie so ein gutes Musikalbum, bei mir einfach irgendwie immer weiter gereift. Hatte am Anfang Schwierigkeiten, hat gehakt, geruckelt, ich mochte nicht alles, wollte ganz gerne mal einen Song skippen und plötzlich mag ich das ganze Ding und höre es auch gerne komplett durch, quasi im übertragenen Sinne. Das finde ich ganz faszinierend. Was habe ich bei wenigen Filmen so krass wie bei diesem hier, weil es wirklich ein Wandel ist von einem, ich finde den ganz okay, hin zu einem, oh, ich finde den inzwischen richtig gut. Richtig, richtig gut. Und das hat viele, viele Gründe. Ein paar haben wir schon genannt. Und wir kommen noch auf weitere. Erstmal möchte ich aber mal auf das Thema rübergehen. Wer sind denn hier eigentlich die wahren Monster? Und wir haben drüber gesprochen, es gibt diesen Comic Relief und Genie-Einschlag. Aber gibt's vielleicht auch einen Horror-Einschlag? Fred, wer sind hier für dich die wahren Monster in Alien 4? Sind es die Menschen? Sind es die Aliens? Was ist es?
In dem Film ja eindeutig die Wissenschaftler und die Piraten wirken gar nicht monsterhaft, aber eigentlich, wenn man drauf schaut, mit diesem, dass sie da Menschen ausliefern, irgendwie schon, auch wenn sie da irgendwie locker drüber weggehen oder es vielleicht gar nicht wissen, aber die Wissenschaftler natürlich sind da die Bösen. Ich finde das Schöne an diesem Teil, dass eben genau das, was in den ersten zwei oder drei Filmen ja auch immer mitschwingt, dass alle Interesse haben daran, die Aliens zu fangen, um sie zu züchten, dass das in dem Film passiert und mal gedacht wird, also gezeigt wird. Die Grundprämisse finde ich halt spannend.
Und das hat auch so einen miesen Einschlag, oder? Wenn da diese Menschen hingeschnallt werden und denen einfach auch die Eier direkt vor die Köpfe gehauen, oder?
Genau, und oder dann diese Sigourney Weaver spielt ja Nummer 8, glaube ich, oder Nummer 7. Ja. Und wenn dann die ersten gezeigt werden und dann auch noch so eine halbfertige Ripley da auf der Bahre liegt, es ist ganz klar, sind hier, die Aliens sind trotzdem Monster, auch wenn man dann mit diesem Baby-Mensch-Hybrid-Alien am Schluss ein bisschen menschelt vielleicht, aber es sind immer noch Monster, aber da hat man das Gefühl, es sind halt wie Tiere, die irgendwie einfach funktionieren. Und das Monsterigere ist, dass da Menschen, die zu moralfähig sein sollten, da so morallos handeln. Und das ist schön widerwärtig.
Ja, du hast den Monstrositätenraum erwähnt und ich finde, das ist auch eine wirklich stark emotionale Szene in diesem Film, wo Sigourney Weaver hochemotional spielen darf, dann auch noch den Flammenwerfer zurückbringen darf von früher. Es gibt viele schöne Referenzen an ältere Alien-Filme. Es war der Monstrositätenraum, weiß ich noch, dass der mich beim ersten Mal, als ich den Film gesehen habe, der hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt, denn den fand ich damals auch extrem abartig. Heute kann ich da auch nach dem ganzen Schrott, den ich gesehen habe über die ganzen letzten Jahrzehnte, haut er mich auch nicht mehr so sehr aus den Socken. Aber der hat mich damals schon erwischt, kalt erwischt. Das ist schon eine fiese und dann halt gleichzeitig auch emotionale Szene. Dann halt nur ein bisschen gebrochen von Ron Perlmans Sprüchen, die er da so raushaut. Ne? Ja. Basti, hat der Film für dich denn Horroranteile drin? Also so ein bisschen, findest du da Dinge aus der Alien-Horror-DNA von früher?
Oh, das ist eine gute Frage. Es gibt so ein, zwei Spannungs-Suspense-Szenen. Das ist zum einen die ganz kurze Sequenz, wo der Captain von den Piraten, der Elgin, wo die durch die Gänge laufen. Und der dann an dieses Loch dann da stößt und dann da reingezogen wird. Diese kurze Sequenz, die ist wirklich tatsächlich doch recht spannungsaufgeladen, hat auch ein bisschen leichten Grusel. Ansonsten fehlt dem Film für mein Verhältnis, also wenn du jetzt wenn's um den Horror geht, nachdem du gefragt hast, da hat er jetzt nicht so viele Horrorelemente mit drin, aber der hat sehr viele ekelhafte oder groteske Momente oder vielleicht auch widerliche Momente.
Benenn ruhig deine Highlights, geh ruhig rein.
Ich finde, die Szene, die du gerade genannt hast, ist wirklich auch so ein emotionaler, aber wie auch immer halt grotesk, verzerrter, verstörter Moment, finde ich wirklich schon sehr gruselig. Also wirklich so ein Gruselkabinett, finde ich schon, hat was. Und ich finde ja das Ende ja tatsächlich auch ganz, ganz schön verstörend. Ob ich das gut finde oder schlecht, sage ich später was dazu. Jo. Aber das hat auf jeden Fall auch was so, what the fuck? Also das hat schon sehr, was sehr Verstörendes halt. Weil ich dieses Thema dieses Films, und hier kann man wirklich mal sagen, dass der Thema zumindest Stück weit im deutschen Sinn macht, mit Wiedergeburt, das Thema Geburt im Allgemeinen, dieser rote Faden in diesem Film ist. Allgemein das Muttersein ist ja wirklich das Thema.
Voll.
Und da muss man wirklich sagen, gerade in Verbindung mit dem Klon, da machen sich Welten in meinem Kopf auf, also da verknüpfen sich so ein paar Themen miteinander, die ich irgendwie Klon, Muttersein, so das Ganze vermischen, menschliche mit Ehen, DNA und all so eine Sachen, da sind wirklich schon ganz schön ekelhafte Momente drin, aber so richtig klassisch Horror, würde ich sagen, nee, ist nicht drinne. Aber Ekelmomente ganz schön viele und vor allen Dingen auf einer sehr subtilen Art und Weise.
Ja, da würde ich jetzt glatt das mal aufgreifen. Und ich glaube, für mich ist das, dass auch Genet sich da einfach eines anderen Elements bedient hat als die anderen drei Filme zuvor. Nämlich, dass er versucht hat, hier einfach den Body-Horror reinzubringen. Und das hat er für mich sogar erstaunlich gut geschafft, ohne es zu krass zu machen. Aber die Kills sind teilweise echt derbe, wie zum Beispiel dieses neugeborene Brad Dourif da den Kopf abnagt oder sowas, ne? Oder wie das Neugeborene in der Finalszene aus dem Fenster rausgelutscht wird oder solche Sachen. Ja. Oder der Monstrositätenraum und ne, die Nummer 7, die der Fred vorhin erwähnt hat, ne? Solche Sachen, das ist halt so richtig tief rein, eigentlich in den Body-Horror-Bereich. Auch dieses, wo Ripley in diesem Alien-Wust da drin untergeht oder auch die Szene mit der eigentlichen Geburt, mit der Alien-Queen. Also auch da ist der Body-Horror mit drin. Und also da könnte ich jetzt noch mehrere andere Szenen aufzählen. Also ich glaube, das ist wirklich die Essenz, die Jean-Pierre Genet hier genommen hat und gesagt hat, boah, okay, dann mache ich da mal einen eigenen Style draus, nehme dieses groteske Ding, was ich so mag und mach da wirklich Body-Horror draus. Und es ist kein Wunder, dass vorher David Cronenberg für diesen Film im Gespräch war. Denn auch den hätte ich hier durchaus gesehen. Der hatte keinen Bock auf die Nummer, kann ich auch nachvollziehen. Er hatte da sehr, sehr gute Gründe für. Aber ich verstehe den Ansatz. Und auch das zeigt ja schon, dass die Grundidee von Joss Whedon auch diesen Body-Horror-Part irgendwie schon in irgendeiner Art und Weise mit drin gehabt haben muss im ursprünglichen Skript, das ja schon ein bisschen anders aussah. Aber ich mag, dass das hier ein anderes Element hat, einen anderen Drive hat als die ersten drei. Denn diese Form von Body Horror, die wir hier sehen, hat man in den ersten drei Teilen nicht. Es gibt Referenzen, die hier im vierten drin sind, wie zum Beispiel diese Unterwasserszene, wo eigentlich wo es einen Hinweis gibt auf Actionsequenzen aus dem zweiten Teil und dann nur anders entwickelt und anders weitergeführt. Und auch das mag ich sehr, sehr gerne, wie die Action hier dann funktioniert. Und diese Unterwasserszene ist wirklich, wirklich toll. Das ist dann halt nochmal der andere Bereich, wo es ein bisschen klassischer zugeht. Aber was den Horrorbereich angeht, das ist schon ein eigenes, groteskes Ding. Fred, wie hat dir die Action gefallen? Sei es die Unterwasserszene, sei es der Endkampf, such dir raus, was dir am besten gefällt oder auch am schlechtesten gefällt. Wie war die Action für dich?
Also definitiv, also bis zur Unterwasserszene auf jeden Fall gut. Danach ist es schön anzuschauen, aber da ist irgendwie die Luft raus, finde ich. Da wird es dann, fällt es mir irgendwie schwieriger zu folgen irgendwie. Also ist dann die Motivation geringer. Das ist dann irgendwie spannend. Da kommen noch viele schöne Sachen dann, wie zum Beispiel Brad Dourif da so, wie Ripley da so in dieses, den Alien-Salat da so rein versinkt zum Beispiel. Ansonsten anzuschauen ist die Action super und wie gesagt, bis zu der auch, finde ich, großartigen Unterwasserszene ist das auch voll packend und bin ich dabei und hab Spaß. Es ist eben nicht der Horrorfaktor wie in den alten Filmen, sondern eher Splatter und einfach schön anzuschauen der Action.
In der Nestsequenz, die du auch gerade nochmal erwähnt hast, von Brad Dourif, ich muss da gerade an was denken, Basti, was du vorhin gesagt hast, dass Brad Dourif der Erklärbär ist. Ich finde, in der Nestsequenz, da fällt das total auf. Wie ist dir das da aufgefallen und hat dir das gefallen an dieser Stelle?
Also ich fand das damals, wie heute ziemlich drüber, aber irgendwie passt das auch irgendwie. Ich kann das ganz schlecht erklären. Das ist so ein, weil der klingt ja auch so ein bisschen wie, als wäre er unter Drogen gesetzt worden.
Voll,
als wäre er so komplett neben der Spur, so dieses Euphorisierte, wenn man so eine Art Rausch hat. Und deswegen nehme ich ihm das da an der Stelle auch wieder ab.
Du bist ein wunderschöner Schmetterling.
Ja, genau. Also der ist ja wirklich richtig manisch fast schon und schwelgt da in irgendwelcher Wolken, während er das da halt erklärt. Also ich finde die Art und Weise, wie uns diese Informationen hier rübergebracht werden, das ist ja das Faszinierende. Mhm. Mich interessiert bei diesem Film tatsächlich immer nur dieses Wie, und ich finde es irgendwie cool tatsächlich. Mhm. Doof insgesamt, wenn ich mir da jetzt nüchtern drauf schaue, finde ich das trotzdem. Das ist so ein, was für ein Quatsch. Und guck mal sich's an, funktioniert's. Und darum geht es am Ende eigentlich auch nur. Also, und weil, ich habe es ja auch schon gesagt, das Casting, das passt dann eben halt an der Stelle eben halt auch. Der kann das eben halt mir auch rüberbringen, ohne dass es käsig klingt.
Ich muss bei der Performance hier von Brad Dourif interessanterweise eher an eine völlig andere Art von Film denken, obwohl so völlig anders ist die gar nicht. Ich denke dann an so Brian Usna-Filme, ne? Irgendwie. Ich denke da einfach so ein bisschen an schlockigere B-Filme, so, und er macht hier halt eine Performance wie in so einem schlockigen B-Film, aber das halt in diesem A-Film, und das finde ich eine total interessante Kombination, die hier für mich sehr gut funktioniert, aber die man definitiv auch nicht in jedem Film hätte so bringen können. Also dafür braucht es eben auch diesen anderen grotesken Kram und auch eben diesen Body-Horror und das Drübersein und diese ganzen Tropen von den Piraten und so weiter, damit das Ganze irgendwie funktionieren kann, weil Brad Dourif ist hier halt wirklich so Brian Usna-mäßig völlig überdreht. Das könnte echt so eine H.P. Lovecraft-Verfilmung sein, ne? Mit schlockigem Gedöns, so wie er hier performt. Ich musste da echt, was musste ich denn da denken? Ich glaube, ich musste an, keine Ahnung, ich dachte an sowas wie Reanimator oder sowas in der Richtung jetzt, ne? Um hier mal irgendwas zu nennen. So einfach diese Schiene, diese Art von Film, so. Das ist ganz, ganz faszinierend, wie das hier reingeschrieben ist und auch nicht unbedingt was, wo ich glaube, dass das alles komplett auf Joss Whedons Kappe entstanden ist, sondern ich glaube, da ist dann auch am Set einiges entstanden. Oder eben durch dieses Casting und so weiter und so fort. Finde ich faszinierend. Ja, wir haben die Horrorelemente genannt, wir haben die Actionelemente genannt. Was ich dringend auch noch benennen möchte, und das ist eine meiner Highlight-Szenen interessanterweise, die gucke ich mit am allerliebsten, die möchte ich deshalb auf keinen Fall unerwähnt lassen. Das ist eine reine Stimmungssequenz, wo ich wirklich richtig Sci-Fi spüre, weil eigentlich ist für mich Sci-Fi auch immer mit so einer Stimmung verbunden, mit sowas, manchmal eine philosophische, manchmal was Ruhiges, manchmal sowas zeitlos Schwebendes, ne, was auch ganz viel oft an Musik und so weiter liegt, da gehen wir gleich rüber. Aber hier gibt's eine Sequenz, die das für mich hat, und das ist auch wieder eine Sequenz, wo Winona Ryder so das federführend ist quasi, und das ist dieser etwas ruhigere Moment, wo sie sich einklinken soll in den Computer, in Vater. Und dann plötzlich ihre Stimme wechselt auf diese Computerstimme. Und ich finde diese Musik und wie das gezeigt ist und wie die Gänge gezeigt werden, diese wahnsinnige Ausstattung gezeigt wird. Und dann aber sie mit dieser Computerstimme, da hatte ich so ein richtig, da kriege ich Gänsehaut. Das ist für mich so richtig Classic Science Fiction Moment. Wie ging dir das, Fred? Hat dich die Szene auch so erwischt?
Nee, das ist ganz witzig, weil ich habe eher was dann gezeigt wird, ringsrum und sowas, alles schön, aber dass sie da mit einer anderen Stimme spricht, genau, es wirkt wie klassisch Science Fiction und wie irgendwie, warum? Also irgendwie zieht mich das eher raus, und ich denke so, warum spricht sie jetzt mit einer anderen Stimme? Also es wirkt irgendwie, ja, also ich weiß gar nicht, was beim ersten Mal sowas war, als ich jetzt vor ein paar Tagen den geschaut habe, dachte ich so, ja, kann die nicht einfach erzählen, was sie da surft quasi? Vielleicht ist das jetzt einfach der, dass ich sie als jetziger Fred gucke, ich denke, die hackt sich da rein und kann doch einfach zusammenfassen, so nach dem Motto, hey Siri, sag mal, was läuft denn in dem Schiffcomputer oder sowas? Und dann macht sie da so.
Aber, ich bin dann, froh, dass du nicht so, der Regisseur von diesem Film bist, Fred. Ja,
das freut mich für dich, dass ich das nicht war. Das wirkt halt wie halt, als wären wir auf einmal in der Enterprise gelandet, der Original Enterprise, und das ist irgendwie so klassisch Sci-Fi, wie man sich das früher mal vorgestellt hat.
Ja.
Ich finde, dass der wirkt, also dass sie da ihren Leberfleck aufzieht und sich da einstöpselt, so cool. Aber genau das, was du gesagt hast, dass sie da so anders redet, bringt mich raus. Zumindest war es beim letzten Mal schauen so.
Das ist meine Lieblingssequenz im ganzen Film, wo ich wirklich manchmal überlege, ob ich die einfach mal kurz einzeln gucke, weil ich total Bock drauf habe, weil ich die wirklich so stimmungsvoll und ich mag diese Ruhe da drin so sehr und ich weiß nicht, das kriegt mich total und das verbindet mich auch irgendwie mit diesem Charakter von ihr nochmal total, weil ich vielleicht dieses Klassische auch einfach so mag und dann auch dieses ruhige Tempo so mag, weil es dann einfach mal eine ganze Ecke runterfährt, aber ohne mich eben aus dem Film rauszureißen. Ich frage mich jedes Mal wieder, wie kriegt die den Leberfleck denn mit diesem Faden da dran wieder zurückgefriemelt? Das ist auf einem anderen Blatt.
Da ist eine Hebelnadel dabei irgendwo.
Ja, keine Ahnung, ob das so sinnig gebaut ist, aber da werden die schon irgendwie eine Lösung finden. Aber was mich halt in dieser Szene vielleicht auch ganz besonders berührt, ist die Musik. Basti, wie findest du die Musik in diesem Film?
Ich hatte mir extra noch den John Trizzle noch mal ein bisschen rausgesucht, weil ich echt noch mal wissen wollte, was hat er denn eigentlich noch alles gemacht? Und der war ja wirklich in ganz vielen Horror- oder so Action-Katastrophenfilmen unterwegs. Ne? Sowas wie Dante's Peak zum Beispiel. Oder gerade so diese 90er-Jahre-Filme, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, tötet Mrs. Tingle und sowas halt, oder 13 Geister, den ich viel zu oft gesehen habe, als dass es mir eigentlich gefallen würde, aber der hat auch diesen Leatherface gemacht, diesen unsäglichen Texas Chainsaw Massacre, Reboot, Schieß mich tot.
Oha.
Der hat so einen Score, der hat so ein Volumen, der klingt, als wäre es ein riesengroßer Star-Komponist, als müsste ich den kennen, weißt du, wie ich meine? Ja. Und dann hat er aber gar nicht so viele Filme gemacht, aber der hat in diesem Film gezeigt, dass er eben halt große Filme kann und wirklich Themen ausarbeiten kann und trotzdem wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit Genet eben halt auch so seine Themen mit bedienen kann. Also ich finde, da macht er einen ziemlich guten Spagat. Ich finde den Score remarkable. Er sticht natürlich nicht hervor aus dieser ganzen Reihe. Trotzdem ist er irgendwie eigen. Er macht wirklich was Eigenes. Ich finde das eigentlich tatsächlich ganz, ganz, ganz gut irgendwie. Ich habe auch so zwei, drei Themen tatsächlich im Hintergrund, also im Hinterkopf gerade noch. Also ich habe wirklich diesen Score vor mir. Der lässt diesen Film auch ein bisschen getragener wirken. Also da schafft er so ein ganz anderes träumerisches Bett für den Film. Finde ich ganz fantastisch. Also ich finde diesen Score wirklich sehr gelungen.
Ich unterschreibe das. Ich mag den Score sehr, alt in dieser erwähnten Szene, aber ich finde das schon am Anfang sehr stark. Der Einstieg ist schon richtig gut und er untermalt diesen ganzen Film so gut. Ganz oft kriege ich gar nicht so richtig die Musik mit und das macht es dann halt so gut, weil er diesen Film trägt und die Szenen trägt. Und dann gibt's halt, wie du erwähnt hast, diese Momente, die halt sitzen bleiben. Also wirklich gute Arbeit hier. Das hatte ich bei diesem Film gar nicht mehr so auf dem Schirm. Das ist mir jetzt, glaube ich, zum ersten Mal so richtig klar geworden, wie gut die Musik dann am Ende funktioniert, um das alles hier irgendwie stimmungstechnisch zusammenzuhalten und ab und zu auch das Tempo anzuziehen und dann auch für Spannungsmomente zu sorgen und sowas. Also das ist manchmal richtig schön subtil gemacht und manchmal richtig groß und breitflächig gemacht und finde ich wirklich bemerkenswert. Also gerade, ne, wie du es auch erwähnt hast, von einem Menschen, dessen Name mir jetzt gar nicht so völlig auf dem Zettel war, auf dem Schirm war. Ja, Fred, wenn man sich mal so ein bisschen die ethisch-moralische Hintergrundgeschichte anguckt, also die militärische Ausbeutung der Aliens und diese Wissenschaftler, wie hat dir dieser Diskurs gefallen und ist der Film dir da tief genug eingestiegen oder hat diese Thematik bei dir Fragen aufgeworfen, hat der Film da irgendwas mit dir gemacht?
Ich finde die Thematik sehr spannend. Ich finde, der Film hat das an der Oberfläche kratzend auch schön umgesetzt. Hat das jetzt aber auch nicht ewig ausgeführt. was man da in die Tiefe gehen könnte. Mhm. Der hat das On the Nose, haben wir eigentlich ja alles genannt, was der böse Wissenschaftler mit diesem, wie da im Menschen ausgenutzt werden, dass die Alien ausgenutzt werden, das zeigt der Film nicht, wäre aber auch, oder da das fühlt man zumindest nicht und ehrlich gesagt, es sind ja nur auch, würde einem schwerfallen, irgendwie da so eine richtige Bindung zu den Aliens aufzubauen, dass man mit denen mitfühlen kann. Und jetzt die Thematik, dass da die Aliens an sich ausnutzt, das jetzt nicht, aber eben, wie gesagt, wieder mit Menschen umgeht, das kratzt er an und ich finde, das hat mich auf jeden Fall damals auch zum Nachdenken angeregt. Jetzt kennt man halt den Film, man hat ein paar Mal gesehen und da denke ich, habe ich jetzt beim letzten Mal nicht großartig weiter tief drüber nachgedacht. Ja. Aber ich finde die Thematik insgesamt spannend, also mit dem Klon, was für Rechte haben die geklonten Menschen oder geklonten Wesen, Dolly das Schaf und kann man das einfach, wer entscheidet, dass jemand geklont werden darf und sind dann geklonte Wesen das Eigentum von denen das geklont hat, ist ja eine ähnliche Sache auch wie mit Androidennetz, also ein so schönes, typisches Science-Fiction-Thema mit künstlichem Bewusstsein oder Bewusstseinsspiegeln und ist ein tolles Thema, dass der Film ankratzt.
Hättest du dir da noch mehr Tiefe gewünscht?
Dann hätte der Film vielleicht nicht mehr so viel Spaß gemacht. Also ich hätte es mir bei dem Film nicht gewünscht. Es muss nicht sein. Es reicht ja, wenn ich danach dann drüber nachdenke. Das erwarte ich von einem Alien-Film auch nicht. Da möchte ich ja eher den Spaß, Action, Horror-Faktor.
Nee, kann ich komplett nachvollziehen. Basti, wie hat dir denn die Idee gefallen mit dieser, mit diesen Hybriden, nenne ich es jetzt mal, also quasi das Mensch-Alien-Hybrid auf der menschlichen Seite in Form von Ripley und dem Hybrid-Alien-Mensch in Form von dem Neugeborenen. Wie fandest du die Idee und die Ausführung in beiden Richtungen?
Also ich finde das, also dafür, dass sie ja Sigourney Weaver wieder rangeholt haben und dass wir diesen ganzen Hokuspokus ja auch glauben sollen, finde ich, hat Sigourney Weaver hier eigentlich so mit das gemacht, was diesen Film für mich tatsächlich so wirklich als guten Film raushieft, aus so einem, ich sag mal, so einer guten Mittelmäßigkeit, aber da schafft die sozusagen noch richtig gute Spitzen zu setzen. Ich finde das toll, was sie da rausholt, wie die das spielt. Und ich weiß nicht, was sie da macht, aber das ist viel in ihrem Blick und ihre ganze Präsenz. Gestik, Haptik, Präsenz. Ja, das ist fantastisch. Könnt ihr stundenlang zuschauen. Wirklich ohne Quatsch. Also das hat mich total fasziniert. Und ich fand das dann auch wirklich toll, dass sie eben halt so dieses Hybridwesen ist und mit diesen Instinkten ausgestattet ist. Also die Szenen, die sie hat, da stiehlt sie eben halt auch allen die Szenen, inklusive Ron Perlman. Tolle Szene auch. Also das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Das Hybrid-Alienwesen ist wirklich wirklich so damals wie heute. Ich werde damit nicht warm. Ich werde damit wirklich nicht warm. Ich finde diese Katzenaugen, diese niedlichen Geräusche, die aus diesem Vieh rauskommen, die Stupsnase und da macht es so ganz groteske, brutale Sachen. Das ist schon irgendwie abstoßend und ich verstehe tatsächlich, was Genet da wollte und mir gefällt das überhaupt nicht. Also da geht der Film einfach so in den letzten 15 Minuten komplett über Tische und Bänke und macht da halt irgendwie eine total verrückte Freakshow. Das ist nämlich genau das, wo ich finde, da hat Alien Romulus so ein Hybridwesen hervorgebracht, das ich wirklich echt spooky und disgusting fand. Das finde ich irgendwie einfach nur, es ist halt grotesk und es gefällt mir leider überhaupt nicht. Also das ist, ich verstehe die Idee und das funktioniert so gesehen auch, aber mich persönlich, mit mir macht das sowas, mir gefällt das nicht. Ich wollte sowas gar nicht sehen. Das hat auch vor allem dieses Alien-Bild, was ich so hatte, diese dunklen, düsteren Wesen, hat das nochmal komplett kaputt gemacht. Ist nicht mein Cup of Tea, es tut mir sehr leid.
Vor allem finde ich
nicht gelungen. Ist mein Nee.
Vor allem finde ich diesen Spagat so wahnsinnig, weil ich muss sagen, ich finde diese Aliens, die am Anfang gezeigt werden, dieses tief triefend schwarze, klatschnasse, glänzende, das sind mit die schönsten Aliens, die wir bisher je zu sehen bekommen haben in diesem Franchise. Ich bin immer wieder weggeblasen, wie geil das aussieht. Auch diese Zähne und das, wie dieses Wasser da wirklich läuft und trieft und boah, schleimig, matschig, mega geil. Und dann kommt dieses Hybridwesen. Ich fand das früher richtig scheiße. Ich finde das heute zumindest nicht mehr richtig scheiße. Ich finde es einfach nur nicht gut. Also es ist, ja, Basti, du hast das gut auf den Punkt gebracht. Da brauche ich gar nicht viel hinzuzufügen. Die Geräusche, die Augen, meine Fresse. Das, also da ist wirklich eine Menge schief gelaufen. Dennoch kann ich da heute wohlwollender drauf gucken als früher. Aber also der Spagat zwischen diesen wahnsinnig super schönen Aliens und diesen ganz mysteriös seltsamen Mischwesen ist wirklich strange. Vor allen Dingen, wenn man sich mal so eine Featurette dann bei YouTube gibt, wie denn der Designprozess eigentlich aussah und was da für unglaublich viele interessante Ideen zu Papier gebracht wurden und auch teilweise als Modell gebaut wurden. Da waren wirklich viele, viele schöne Ansätze dabei. Auch Joss Whedon hatte in seinem Drehbuch eine vollkommen andere Art von Kreatur im Sinne, die sich weit besser liest als das, was man hier schlussendlich präsentiert bekommt. Ich halte zumindest Genie aber irgendwie zugute, dass er versucht hat, dadurch eine emotionale Komponente eben zwischen quasi Mutter- und Kindwesen aufzubauen. Das hat er versucht, das klappt nicht schlussendlich. Das scheitert ein wenig, einfach weil dieses Hybridwesen dann echt ein bisschen lächerlich wird an dieser Stelle. Aber ich verstehe, was er wollte, wie du auch gesagt hast. Man sieht, was er davor hatte. So, das ist schlussendlich einfach an einem echt furchtbaren Design gescheitert. Fred, wie gefällt denn dir das Hybridwesen?
Genau das Gleiche. Also, schließe ich mich an. Es ist einfach, das passt irgendwie nicht.
Ne?
Man weiß, was er möchte und denkt sich, na gut, jetzt weiß ich, was du halt möchtest, aber funktioniert nicht.
Oh. Ja. Es ist halt anders mit Sigourney Weaver. Ich finde, du hast das toll zusammengefasst, Basti. Das ist, Ripley ist hier schön anders, das Spiel ist geil und auch die Features, die sie dann hat, sind einfach großartig. Ich finde, wie auch, ne, da wieder diese Details, einer von euch beiden hat es vorhin auch schon erwähnt, so dieses Foreshadowing von dem, was passieren wird, was manchmal mit der Kamera angedeutet wird und wie das dann mit der Säure zum Beispiel und dem Fenster oder was auch immer, also da gibt es ganz viele Szenen, da kriegt man ein Gefühl, was passieren wird und sie tut das, es reichen manchmal Blicke, ihr Gesichtsausdruck ist auch so geil unter Wasser, oder? In dieser Unterwasserszene, wie das eine Piratenmitglied, die Frau wird da so von dieser Alien-Hand nach hinten gezerrt, eine unglaublich schöne Szene mit den Luftblasen und dann sieht man nur Sigourney Weavers Gesichtsausdruck und der ist so auf dem Punkt. Wow. Beeindruckend, wie sie das spielt, diese neue Ripley. Da hat die Mixtur geklappt, oder Fred?
Weil sie das so gut spielt, nimmt man das, hat mir glaube ich vorhin auch schon gesagt, nimmt man diesem Film die Prämisse einfach ab und denkt, ich habe da nie das beim Schauen irgendwie in Zweifel gezogen, sondern nimmt das hin, dann sieht man Sigourney Weaver und denkt sich, ja, klar,
ja,
macht Sinn. Überzeugt.
Finde ich auch. Basti, dieser Showdown, der scheitert für dich also irgendwie so ein Stück weit an dieser Kreatur. Findest du den denn von der Action-Seite her packender oder auch wie das Ganze aufgelöst wird? Wie findest du die Auflösung des Films?
Na, der Film ist so zum Schluss. Da fängt er auf einmal aufs Gaspedal anzutreten. Der rast dann einmal los. Also die Szene geht da recht schnell, gerade das mit diesem, wir sind dann hier in 3 Stunden schon auf der Erde und denken so, okay, wie schnell fliegen die denn hier durch die Galaxis, wo genau sind denn die, ja, also das ist schon mal so ein Ding, warum haben die so ein Problem überhaupt auf die Erde zu kommen, das sind so Fragen, die ich da habe und dann sind die schon in so einer Notlandungssequenz da drinne. Das Vieh ist gerade rausgesaugt worden, dann landen die da unten, dann gibt es noch ein paar pseudophilosophische Fragen und dann ist der Film vorbei. Ich denke mir so, was ist denn hier gerade passiert? Also wo habt ihr das Ende gelassen? Ja, also ihr habt mich gerade um ein echtes Filmende gebracht. Was ist da eigentlich gerade passiert? Warum habe ich sozusagen diesen ganzen krassen Aufbau da gesehen von diesen Figuren, wenn sie am Ende eh nur alle zerhäckselt werden und es eine Notlandung gibt? Also tatsächlich ist dieses Ende so leer. Das Ende hinterlässt mich komplett leer. Da ist leider nichts da. Was dann auch immer dazu führt, dass ich diesen Film halt auch in Summe deutlich schlechter finde halt als die ersten drei, weil da passiert halt am Ende wirklich nichts mit mir. Da gibt es kein Highlight oder so. Mhm. Weil das Highlight soll wohl irgendwie dieses Mischwesen sein, wie es da rausgesaugt wird. Aber leider Gottes hat es halt nicht funktioniert. Ja, nee, die letzten 15, 20 Minuten sind da leider Gottes so für mich exakt. So, ja.
Ich sehe schon, Fred stimmt vollumfassend zu.
Genau, also bei mir ist der Cut bei der Unterwasserszene und dann nimmt's, also da ist nicht mit, also Cut ist übertrieben, aber ab da quasi ist, nimmt der Film immer mehr an Tempo auf und wird irgendwie beliebiger und flacher und dann geht's nur noch um Tempo und um Action und irgendwie nimmt er mich da nicht mehr mit zunehmend. Mhm. Also da kommen noch ein paar schöne Bilder, aber ja, ich bin da nicht mehr dabei.
Also der Film geht sozusagen ab der Stelle kaputt, wo dieses Hybridwesen die Alien Queen einfach mal schnell wegklatscht da. Also das ist ja wirklich so ein tragischer Moment. Denkst du, oh, was passiert hier eigentlich? Also dieses mega Alien Queen Wesen da einfach da weggekloppt wird von diesem Tölpel. Mhm. Da ist dann der Film auch dann vorbei für mich. Also weil dann ist so dieses Alien-Highlight ist dann halt einfach mal wie aus diesem Film rausgeschlagen. Ja, schade.
Ja, das geht mir ganz genauso. Genau ab diesem Punkt verliere ich immer in diesem Film, und das merke ich jedes Mal, auch wenn ich dann noch ein paar Szenen mag, auch wenn ich noch ein bisschen Stärken da drin sehe an der einen oder anderen Stelle, ne, kann ich gleich nur kurz drauf kommen. Aber ab da verliere ich auf jeden Fall ein gutes Stück weit immer wieder, wenn ich den gucke, das Interesse. So, ich mag dann solche Sachen, wie dieses Viech rausgezogen wird. Das finde ich so herrlich eklig. Das gefällt mir wirklich gut. Das finde ich als Spannungssequenz auch erstmal so halt gut, ne? Da mag ich auch wieder das Spiel von Winona Ryder, auch wenn das jetzt nicht vordergründig ist, aber mag ich trotzdem ganz gerne. Und ich mag auch, was in der Pilotenkapsel dann passiert zwischen, ich glaube, es ist Ron Perlman zusammen mit dem Dominique Pignon. Ne, so ein bisschen diese Sprüche klopfen und so ein bisschen auf Tempo drücken und so. Das ist auch noch was mir ganz gut gefällt. Aber ja, das Ende vergeigt irgendwie. Als wären die Ideen so ein bisschen ausgegangen und verpufft, und dieses Hybridwesen nimmt da leider halt auch ganz viel raus, weil es einfach im Gegensatz zum Alien nicht erschreckend ist und nicht bedrohlich ist für mich. Und also irgendwie dieser Impact einfach fehlt. Da fehlt, ja, ich glaube, Basti, du hast es gesagt, da fehlt der große Bumm. Das ist, um die Worte nochmal aufzugreifen, dann die bittere Pille, die man hier am Ende schlucken muss. Irgendwie. Und wo ich gerade bei Ende bin, ich bin relativ am Ende meiner Notizen angekommen und möchte euch ganz gerne nochmal Raum geben für Dinge, die auf euren Notizen noch so drauf sind. Fred, wie sieht's bei dir aus?
Da gibt's eigentlich nur eins, das hätte vorhin bei den Piraten gut hingepasst. Kennt ihr die Serie Firefly bzw. Serenity?
Klar. Ja klar, großer Fan.
Ist mir jetzt erst, ich hatte komplett vergessen, dass Joss Whedon da das Drehbuch gemacht hat, hat mich damals auch nicht interessiert. Joss Whedon kenne ich genau seit Firefly, da ist der mir erst ein Begriff geworden. Und jetzt fiel mir auf, irgendwie haben diese Piraten so ein bisschen Ähnlichkeit mit den Weltraum-Cowboys in Firefly. So ein bisschen, absolut. Als hätte er das da vielleicht schon mal angelegt gehabt. Und da hätten sie auch viel besser hingepasst ins Gesamtsetting. Das ist das Einzige, was mir noch wichtig war, genannt zu werden. Das
ist ein schöner Hint, denn sowohl eine tolle Serie als auch ein wirklich starker Film, wie ich finde, habe ich damals schon ganz, ganz früh besessen und auch immer und immer wieder geguckt und mag ich auch bis heute gern. Finde ich auch sehr, sehr zeitlos cool irgendwie. Mhm. Schönes Ding. Basti, wie sieht's mit deinen Notizen so aus?
Ich habe da jetzt eigentlich nur sowas draufstehen wie, die hatten ja für den Film ja verschiedene Regisseure so im Hinterkopf, die sie da auch angefragt hatten. Da war unter anderem, hat sie schon gesagt, David Cronenberg dabei, aber auch George Romero, Carpenter waren dabei, Wes Craven, Mick Garris, Steven Soderbergh und das fand ich auch ganz interessant, Geoff Murphy. Über seinen Film The Quiet Earth hatten wir ja hier schon auch gesprochen. Also da hätte mich tatsächlich mal interessiert, was wäre, wenn, so ein bisschen, was wäre da, wo wäre da der Fokus gelegen, und das hätte mich tatsächlich interessiert, und wie wäre dann das Team dann auch zusammengestellt worden, und vor allem wie viel tatsächlich Einflussnahme hat der, hätten dann die jeweiligen Regisseure da haben können. Das finde ich schon ganz spannend, dass sie den Genet am Ende genommen haben und dann auch einen speziellen Stil bekommen haben und sie das haben auch machen lassen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das finde ich wiederum faszinierend, wenn man sich die Produktionsgeschichte vom Teil 3 anschaut. Ja, also wo man dem Fincher ja gar nichts zugetraut hat und der danach eine krasse Karriere hatte, und beim Genet kann man wirklich sagen, der hatte vorher schon einen Stil, den hatte hier reingebracht, aber hatte danach trotzdem nicht diese riesengroße Karriere. Der hatte teilweise auch riesengroße Lücken in seinem filmischen Schaffen. Also zum Beispiel zwischen 2013 und 2022 hat der Mann nichts gemacht.
Naja, wahrscheinlich halt so jede Menge Kinder produziert oder sowas, wer weiß.
Ja, also auf jeden Fall, das hätte ich mal spannend gefunden, aber ansonsten habe ich jetzt keine großen Talking Points mehr, weil wir haben schon das Wichtigste angesprochen, finde ich.
Ja. Das würde ich auch erstmal so sehen. Dann danke ich euch da auch nochmal für den Input. Ich hätte es persönlich, wo du das gerade erwähnt hast, mit den verschiedenen Regisseuren total schön gefunden, wäre es einfach immer so weitergegangen. Alle 4-5 Jahre ein weiterer Film von einem Ausnahmetalent, von einem besonderen Regisseur oder einer Regisseurin in einem eigenen Stil, mit einer eigenen Idee. Und immer so weiter fort. Das hätte ich mir sehr gewünscht, weil ich fand das ein Auszeichnungsmerkmal der Alien-Reihe. Und eigentlich endet das mit diesem Film. So, ja. Die Sachen, die wir weiter besprechen werden zu den nächsten Geburtstagen, da wird sich das Blatt einfach was wenden, was diesen Punkt angeht. Und ich persönlich finde das wirklich schade. Denn das war was das Alien-Franchise irgendwie bis zu diesem Punkt ganz besonders gemacht hat. Und was dieses Gespräch ganz besonders machen wird, ist das Fazit. Und zwar fangen wir mit dir an, Fred.
Mein Fazit zu diesem Film ist, ich mag ihn. In dem Ranking von den ersten 4 Teilen ist er am letzten Platz. Obwohl ich ihn sehr mag, ist er einfach, hat er viele Unperfektheiten und fühlt sich nicht so rund an. Und dann haben wir jetzt angesprochen, das Ende kackt da ein bisschen ab. Er ist trotzdem in meinem Herzen vorhanden. Die anderen Alien-Filme, die noch kommen, siedeln sich nicht so viel höher an. Bei Romulus muss ich mir noch mal eine Meinung bilden. Der könnte vielleicht den streitig machen, den 4. Platz. Das ist mein Fazit. Unbedingt, also er gehört mit zu den großen Filmen der 90er, die mich geprägt haben. Er gehört aber nicht auf die besten Filme aller Zeitenliste.
Ich danke dir, Fred. Dann Basti.
Kein Geschehen.
Also ich würde dir es mit diesem Ranking mal so ganz kurz so aufgreifen. Ich hatte irgendwann bei Letterboxd, das kann ich ja nochmal in die Shownotes mit reinhauen, hatte ich mal so aus Spaß so ein, ich habe es ACU, also Alien Cinematic Universe Ranking genannt. Und da landet dieser Alien Resurrection gerade aktuell auf Platz 7.
Wow.
Und zwar nach Alien Covenant.
Oh, Basti, ich muss auflegen. Tut, tut, tut. Oh mein Gott. Das ist das schlimmste Fazit, was ich hier gehört habe.
Naja, aber danach kommen aber ja noch ein paar wirklich echt miese Sachen. Also ich habe ja auch Alien vs. Predator und sowas habe ich ja auch alles noch mit da drin. Also das kommt auch noch mit dazu, also und vor allem auch die ganzen Kurzfilme und so, aber jetzt habe ich ihn gesehen, ich überlege, ob ich da jetzt irgendwas dran ändere, aber ich müsste mir dann in dem Fall wieder Prometheus und eben halt Covenant anschauen, aber zum Beispiel Romulus hat es dann eben halt auf die 4 gebracht, auch wenn der an einigen Stellen uneigenständig scheinen mag, macht der aber doch viele Sachen richtig, weil hier ist es halt so, das Ende hat es mir wirklich echt ein bisschen verleitet, weil ich mag diesen ganzen Inszenierungsstil, ich mag die Musik, ich mag Sigourney Weaver, ich mag das alles wirklich gerne, auch wo es totaler Quatsch und Käse ist, aber das Ende und eben halt diese fehlende Motivation, warum sehen wir das eigentlich, was ist denn hier eigentlich gerade passiert, warum ist der ganze Quatsch gerade passiert, das funktioniert leider nicht so wirklich gut. Heißt also, wir haben es hier mit einem guten Film zu tun, der zufällig in dieser Alien-Welt halt spielt, aber wirklich diese Alien, diese Core-Element ist wirklich diese Ripley-Trilogie, also Teil 1 bis 3. Und das ist der erste Film, der in dieser Welt eben halt spielt. Und ja, das ist nett, das ist schön, das ist ein eigenständiger Film, der mir Spaß macht zu schauen, aber innerhalb dieser Welt, ja, leider gibt mir das dann nicht so viel Emotionen. Genau, aber schöner Film und ja, schön, dass wir darüber gesprochen haben. Jetzt bist du dran, Udo.
Puh. Puh, puh, puh. Okay, ich danke dir. Ich bin froh, dass Alien Covenant nicht das nächste Geburtstagsgespräch wird. Ich habe noch Zeit, mich mental vorzubereiten. Alien 4 ist für mich super spannend. Für mich gehört das ganz klar mit zu den ersten dreien dazu. Wenn ich die ersten drei gucke, gucke ich auch den vierten. Für mich ist das wirklich, diese vier sind wie eine Einheit. Die gucke ich hintereinander weg und der vierte hat es bei mir auch wirklich geschafft, sich über die Jahre einen eigenen Status zu erarbeiten. Bei mir ist dann im Ranking, wenn ich jetzt nur diese ersten vier angucke, auch auf Platz vier, ganz klar. Aber sehr knapp hinterm dritten und hat sich auch immer knapper rangearbeitet. Und weshalb er aber niemals über den dritten quasi hinauskommen wird, das liegt tatsächlich bei mir auch am Ende. Aber ansonsten gucke ich auf das Teil drauf. Ich habe den jetzt direkt zweimal geguckt in Vorbereitung. Ich habe den zweimal mit sehr großem Genuss geguckt, denn der hat so viele Stärken. Der hat eine unglaublich toll spielende Sigourney Weaver. Der hat auch ansonsten wirklich einen toll aufspielenden Cast. Ich sehe Ron Perlman hier gerne. Ich habe unglaublich viel Spaß an Dominique Pignon. Ich habe unglaublich viel Spaß an Winona Ryder hier. Und Brad Dourif ist sowieso, der spielt hier ganz, ganz toll. Ich mag diesen Trash-Faktor, den er da mit reinbringt. Ich finde, die Aliens sehen unfassbar gut aus. Ich finde, die Effekte sehen unglaublich gut aus. Wirklich ganz tolle, praktische Effektarbeit, die hier geleistet wurde. Die Miniaturen im Weltall, Wahnsinn. Licht finde ich super. Musik mag ich sehr. Und dann wirklich eine tolle Mixtur aus Ekel, aus Gewalt, aus flotten Sprüchen, aus so ein bisschen 90er-Charme, Spannungsmomenten, aber auch einem ruhigen Einschlag hier und da. Ich finde, das ist eine ganz, ganz große Mischung, bis es eben zu diesem Finale kommt. Und ja, ab da verliere ich das Interesse, aber alles vorher macht das trotzdem für mich deshalb nicht schlecht, sondern das bleibt inzwischen für mich eigentlich einfach wirklich richtig gut. Und ich wünschte mir da manchmal nur hier und da ein anderes Design der Kreatur und eben einen anderen Schlusspunkt, zu dem das Ganze hinläuft. Mhm. Aber alles andere, was ich vorher sehe, kann ich unglaublich wertschätzen. Alleine wie das aussieht, ist wirklich toll. Auch diese Unterwasserszene, was da an Ideen und auch an Arbeit reingeflossen ist und was die da erleiden mussten in diesem Wassertank. Meine Fresse, man sieht das. Und das ist wirklich gut geworden, weil die das so praktisch durchgezogen haben. Und weil da wirklich auch ganz viel Liebe zum Detail eben drin steckt. Und ich glaube, Jean-Pierre Jeunet war hier genau der richtige Mann für diesen Job. Ich weiß nicht, ob Joss Whedon komplett der richtige Mann für diesen Job war. Das muss ich auf den Prüfstand stellen. Keine Ahnung, weil ich glaube auch, das Ende ist auf seinem Mist gewachsen. Nicht das Design, aber das Ende an für sich. Ja, da gibt es so ein paar Fragezeichen in dieser Produktion, wie so oft. Und das macht das Ding eben jetzt nicht zu einem Platz 1 oder Platz 2 oder sowas für mich. Aber starker Film in den 90ern, für mich auch eindeutig ein starker Film in dieser Alien-Reihe. Und ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass es danach auch wirklich weitergeht. Und das finde ich schade, dass das nicht passiert ist, sondern dass Ridley Scott dann um die Ecke gekommen ist. Aber dazu reden wir dann beim nächsten Geburtstag. Mhm. Und ich danke euch jetzt erstmal sehr für dieses wunderbare Gespräch zu Alien Resurrection und möchte noch einen kleinen Ausblick geben, denn ich glaube, die nächste Folge, wenn mich nicht alles täuscht, wird eine Zweierfolge werden, die ausgestrahlt wird, und ich nehme an, es wird der Drive-In-Killer, so oder so, wenn es nicht die nächste wird, kommt das bald. Da freue ich mich auch sehr drauf. Ich habe schon mal ein bisschen reingelugt und werde demnächst dann komplett einsteigen. Und ja, danke Fred für dieses tolle Gespräch.
Sehr gern geschehen. Danke dir fürs da durchleiten durch unseren Geburtstag.
Sehr, sehr gerne. Mhm. Und danke auch Basti für dieses schöne Gespräch und deinen ganzen schönen Input.
Aber doch sehr gerne, sehr, sehr gerne, lieber Udo. Und danke, dass du die Moderation gemacht hast. Jetzt gleich eine Frage an dich. Möchtest du denn dann gerne auch noch mit einem kleinen Quiz beim nächsten Mal befragt werden.
Immer, gerne. Ich liebe Quizfragen. Haut mir alles um die Ohren, was ihr wollt und gerne schön fies. Ich hab's verdient. Ich habe mir viel Mühe gegeben mit diesen Quiz-Einstiegsfragen, denn ich wollte auch, dass es echt knifflig wird, dass es nicht einfach ist, die zu beantworten, dass da auch meistens zwei Filme nebeneinander stehen, die irgendwie auf Augenhöhe miteinander rangieren.
Ist gut gelungen, ja. Auf jeden Fall.
Das freut mich sehr. Dann danke auch an alle Hörerinnen und Hörer da draußen und wir hören uns bald wieder hier im Weltall, wo uns niemand schreien hört. Adios.
Ciao, Kakao.
Ahoi.